del ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, herzlich willkommen, wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Rettig von Radio Depressione. Ich begrüße euch recht herzlich im Jahr 2020. Ja, ich wieder gut erholt am Start und ja, freut euch heute auf eine richtig coole Sendung. Wir haben ganz, ganz tolle Gäste heute hier. Zum einen ist das die Nancy Martin, dann die Jessica Kampe, dann haben wir noch einen Überraschungsgast, unser Einhorn. ja, wir werden nachher auch noch, die Hanne ist heute nicht im Studio, die immer die schönen Buchrezensionen macht. Ich habe alles am Wochenende abgeholt. Wir freuen uns nachher, wenn wir auch den Uwe Haug und die Katja Haug nach der Buchrezension zum Ende der ersten und zum Anfang der zweiten Stunde am Telefon haben. Und ja, lassen wir uns überraschen. Das Thema heute ist ja fit und mit gesunder Ernährung und dem Husky durch den Winter. Und ja, herzlich willkommen, Mädels.
Hallo. Hallo.
Ja, ihr dürft doch was sagen. Genau. Die sind, glaube ich, noch bei der Wechselatmung. Wir hatten vorhin schon so ein bisschen gelacht. Ich habe mir nämlich jetzt so eine Atemübungs-App runtergeladen und da sagte die Nancy, die ja nicht nur mit Ernährung zu tun hat, sondern auch mit Entspannung, ja, mach das mal ohne, weil sonst strahlst du hinterher. Aber es ist schon spannend, diese App. So, da geht immer so ein Punkt nach oben und nach unten und interessant. Nancy, das ist live. Nancy, jetzt war ich ein bisschen schnell, also das Hören war ein bisschen
schnell. Das kommt mir bekannt vor.
Das kommt dir bekannt vor, das ist doch schön. Möchtest du dich mal kurz vorstellen?
Ja, also hallo erstmal an alle.
Immer schön winken.
Immer genau. Schön winken, genau. Ja. Ja, ich würde mich erstmal kurz vorstellen. Ja, mein Name ist Nancy, haben wir ja schon gehört und ich bin mittlerweile 36 Jahre jung, habe zwei wundervolle Söhne im Alter von 2 und 5 Jahren und bin glücklich verheiratet, lebe in Schöckstedt in einem kleinen Ortsteil von Aschersleben. Ja, und dort lebe ich auf einem alten Bauernhof, auch bekannt als Ziegenhof. Der eine oder andere kennt das schon mittlerweile.
Mhm. Wer ist da jetzt die Ziege?
Die Ziege, das sind ganze 10 und die haben alle einen Namen, aber die heißen nicht Nancy oder so.
Nee. Gut.
Genau, und ja, dort habe ich mich mit meinem Mann, oder da sind wir dabei, uns dazu verwirklichen. Und das war es schon erstmal so zu meiner Person, genau.
Ja, Jessie. Ja.
Jetzt bin ich dran.
Ja, stell dich mal bloß mal kurz vor.
Okay, also mein Name ist Jessica Kampe. Ich bin 34, habe ebenfalls 2 kleine Jungs. Ich komme aus Ermsleben und ich bin gerade dabei, mein eigenes Unternehmen mit meinen 3 Siberian Huskies aufzubauen. Ich arbeite in der tiergestützten Branche, bin als Ergotherapeutin und da unterstützen mich meine 3 Fellnasen.
Mhm. Eins fehlt, glaube ich, noch. Bist du auch glücklich verheiratet?
Sowas von.
Ja, bin ich ja schon ein bisschen neidisch als eingefleischter Single. Und ja, wir haben nachher noch einen Gast für die nächste Sendung. Lauscht heute einfach mal ein bisschen zu, ist einfach mal so ein bisschen bei uns, unterstützt uns heute mal ein bisschen. Einen habe ich noch vergessen, unseren lieben Matze, der hier an den Reglern ist. Wunderschönen guten Abend,
Matze. Guten Abend zusammen.
Ja, du lernst heute mal so ein bisschen mit mir hier das Mischpult.
Ach so.
Ja, ich probier's mal. Also, ja, Technik ist ja überhaupt gar nicht so meins. Aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Wir machen das ganz entspannt. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit Musikwunsch von der Nancy an. Und Nancy, was hast du dir gewünscht und warum?
Ich weiß ja gar nicht, ob mein Wunsch heute erfüllt wird, aber es waren die Piano Guys. Die finde ich ganz toll. Die sind bei YouTube ganz aktiv und die sind sehr klassisch eingestellt. Cello-Musik, Piano, ganz entspannt und ja, sehr naturverbunden, finde ich.
Also das erdet dich so, wenn
das
du die Musik...
Das erdet mich total, ja. Also das höre ich immer, wenn ich wirklich richtig so ein Stresslevel habe, ist dann Klassik bei mir so ganz weit oben irgendwie. Zurücklehnen und Seele baumeln lassen.
Gut, wir wissen jetzt erstmal, worum es heute in der Sendung geht. Jetzt lehnen wir uns einfach mal zurück und dann würde ich sagen, starten wir.
Ja? Okay.
Okay, Matze. Ja, jetzt sind wir alle schön tiefenentspannt. Tja, Nancy, gesunde Ernährung ist ja nur ein dehnbarer Begriff. Es ist ja mittlerweile so, dass es schwierig ist, gesunde Lebensmittel zu finden oder überhaupt erstmal Lebensmittel zu finden. Gibt es ja riesen Unterschiede. Du bist, du hast Ökotrophologie, also Ernährungswissenschaft?
Ja, also Ökotrophologie ist eine Haushalts- und Ernährungswissenschaften, genau. Das ist so eine Kombination. Genau, das hast du studiert.
Das hast du studiert und ich habe mal von einer Ökotrophologin gehört, also das Studium ist doof, aber das Praktikum ist cool. Ist das so?
Nee, also ich fand das Studium wirklich richtig toll, muss ich sagen.
Okay.
Sehr bereichernd und man kann sich das ja letzten Endes durch seine Wahlmodule auch so legen, dass man so seinen eigenen Filter baut, sage ich mal, ja, Weltgesundheitsorganisation mit einbezieht, Welternährungswirtschaft, Umweltschutz, das waren so meine Themen, die mich sehr interessiert haben, plus die Ernährung dann.
Okay, also schon Bauernhof, wie du vorhin sagtest, Umweltschutz, der Christoph, ist dein Mann, ist er Landwirt?
Ja, studiert auch Landwirtschaft, genau, und aber jetzt auch in einer anderen Branche eigentlich eher tätig.
Okay. Ja gut, wusste ich noch nicht, aber zumindestens...
ja, nicht ganz andere Branche, aber er ist jetzt nicht draußen auf dem Feld und baut an, sondern...
Ja, aber zumindestens wisst ihr schon, wie man was anbaut und ihr macht ja auch auf eurem Hof so Veranstaltungen. Und dann kommt das Faszinierende, du hast ja nicht nur diese Ökotrophologie, sondern was mich so fasziniert oder fasziniert hatte, ist ja, du hast dich auch noch zusätzlich mit der östlichen, fernöstlichen Ernährungslehre beschäftigt, in traditionell chinesischer Medizin. Und das ist für mich immer so das Faszinierende, wenn Menschen, die sich für ein Fachgebiet entscheiden, am besten idealerweise aus Passion, dass die dann auch so alle Seiten ablichten, abchecken und dann gucken, was können wir jetzt auch mit dem, was wir hier vor Ort haben, was können wir da noch machen? Ja, das fasziniert mich so an dem, was du da so machst. Und wie gesagt, ich bin ja auch so ein stinknormaler Autonormalverbraucher. Nicht radikal, du glaube ich auch nicht. So, es muss jetzt vegan sein, es muss jetzt dies sein, es muss jetzt jenes sein. Sondern rundum was Vernünftiges, auch glaube ich dementsprechend, was braucht der Mensch jetzt? Weil ich glaube, jeder Mensch braucht ja irgendwo auch eine andere Ernährung.
So sieht's aus, ja. Sehr individuell sollte man sich dann doch schon ernähren, ja. Gucken nach der eigenen Konstitution einfach, genau.
Ja, wie fangen wir an? Jetzt komme ich zu dir und brauche so eine Beratung, weil ich überfordert bin, weil ich jetzt irgendwie nicht weiß, weil ich meine Ernährung umstellen möchte, weil ich vielleicht mal gehört habe, Psyche, Ernährung, sollte man da drauf achten? Auf was soll ich da achten? Ich meine, das ist ja heute sowas von kompliziert. Ich glaube, in der Urgesellschaft war das viel einfacher. Ja, da hieß es halt einfach, wir gehen jetzt, wir haben wir haben hier so einen Mammut gesehen und wir müssen jetzt jagen und da hat doch keiner gefragt, musste man ja auch gar nicht, ist das Massentierhaltung oder sonst irgendwas, das war jetzt da und das lief da draußen rum und das hat sich auch vegetarisch ernährt und das war mit Sicherheit auch vernünftiges Fleisch.
Genau.
Ja.
Ja, da sprichst du schon zwei wichtige Themen eigentlich an. Also zum einen Es ist ja wirklich so, dass wir erschlagen sind von einem Angebot und man kann es gar nicht mehr richtig einsortieren. Überall steht natürlich, irgendwie wird einem suggeriert, alles ist wundervoll, alles ist genau für dich gemacht, super gesund, low fat, low carb und weiß ich nicht alles. Begrifflichkeiten, die so in der westlichen Welt immer schön rumschwören und wo sich jeder auch wirklich von angezogen fühlt. Genau, das gab es früher einfach nicht, das Angebot. Deswegen kann man schon sagen, die Menschen früher haben sich natürlich viel gesünder ernährt als wir heutzutage, ja. Genau. Ich möchte jetzt aber auch gar nicht so sehr über die Lebensmittelindustrie oder so herziehen, sage ich mal. Da muss sich jeder so sein eigenes Bild verschaffen und das ist auch eine ganz eigene Thematik. Letzten Endes fragtest du, was würde ich machen, wenn du zu mir jetzt kommst? Mhm. Und also es gibt immer so einen ganz groben Fahrplan. Für mich ist immer erstmal ganz wichtig, das sind drei Fragen. Oder drei, Fragen, die ich dir stellen würde. Zum einen, wie ist so dein Energielevel tagsüber? Das wäre mir erstmal ganz wichtig, also zu wissen, wie kommst du so durch den Tag? Peitschst du dich mit, ich sag mal, Kaffee durch den Tag, um überhaupt irgendwo so auf dem Niveau zu sein, um überhaupt aktiv zu sein? Mhm. Oder kommst du gar nicht zur Ruhe zum Beispiel? Wie ist es in der Nacht? Genau dasselbe, ja. Bist du nachts sehr aktiv oder kannst du nicht schlafen oder plagen dich Gedanken, schlechte Träume? Innere Unruhe, trotz aller der Erschöpfung, die man eigentlich auch gleichzeitig hat. Und also diese beiden Sachen sind schon mal so unheimlich wichtig. Und wie ist dein Ernährungsstil? Also wie konsumierst du jeden Tag? Das wäre dann noch so die dritte Frage. Was gehört dazu? Wie ernährst du dich? Genau, diese drei Sachen sind...
Ja. Ich lache jetzt nur, weil die Jessie hier so am Feiern ist. Ich glaube, da fängt so jeder an, drüber nachzudenken, weil, ne?
Jeder automatisch, natürlich.
Das ist aber auch gut so. Ja, genau. Das wollen wir auch erreichen, weil es einfach auch so wichtig ist, die Ernährung.
Ja, doch, tatsächlich. Ja, ist ein wichtiger Bestandteil.
Gut, jetzt antworte ich dir mal, Kaffee habe ich jetzt so gut wie abgesetzt. Komme auch schon mal so 14 Tage ohne Kaffee. Spannend, ist gar nicht so... Schlimm, ich habe jetzt eher festgestellt nach dieser Zeit, also ich trinke jetzt schon mal wieder einen Kaffee, wenn wir jetzt mal beim Kaffee bleiben, also ich trinke jetzt morgens eine Tasse und werde wieder müde, lege mich hin und schlafe. Mhm. Ist okay. Das jetzt der Umkehrschluss? Was ist da passiert?
Nee, also wenn du müde morgens aufstehst und eigentlich erstmal direkt einen Kaffee trinkst und danach wieder müde bist, dann spricht man aus der TCM von einer sehr müden Mitte. Also es geht immer um Funktionskreise, nicht so die Organik, so wie wir sie kennen, sondern eine müde Mitte, da zählt der Magen dazu, die Milz, ja, die Leber auch so ein bisschen spielt da eine Rolle natürlich und die Pankreas. Und das ist so zusammengefasst als Funktionskreis und der ist eigentlich frühmorgens dafür da, also die Mitte ist dafür da, dass man erstmal voller Energie in den Tag startet. Wenn ich jetzt aber gleich wach werde und doch gleich wieder müde bin, dann heißt das einfach, da fehlt die Energie in der Mitte. Ja, das ist auch eigentlich ein weit verbreitetes Thema bei uns in der westlichen Welt, weil wir uns teilweise doch sehr verkehrt ernähren, also nicht so, wie es für den Menschen vorgesehen ist, sage ich mal. Und weil wir ganz viel Stress haben. Also so der Alltag, der bringt uns ein bisschen aus der Fassung. Und das geht alles. Man sagt immer, man verdaut alles. Wir verdauen nicht nur die Nahrung, sondern wir verdauen auch Emotionen, Stress, Ereignisse. Ja, all das wird alles verdaut. Und das geht durch die Mitte natürlich, ja. Und dann ist es letzten Endes so, dass die einfach müde wird mit der Zeit und erschlafft und genau. Und wenn man dann früh morgens gleich noch als allererstes einen Kaffee drauf tut, dann ist das so ein richtiger Reinfall für die Mitte, sage ich mal. Die braucht um die Uhrzeit eigentlich noch keinen Kaffee. Mhm. Man sagt immer so, nach dem Mittagessen ist eine gute Zeit für Kaffee, aber vorher ist das so ein richtiger Reinwürger.
Ich glaube, es ist auch bloß eine blöde Angewohnheit. Ist
total, ja. Eigentlich schon, ja. Genau.
Ja, also ich meine, ich trinke jetzt schon einen Kaffee, den ich mir jetzt so frisch aufbrühe, mit frisch gemahlenen Bohnen und so weiter. Das ist jetzt nicht irgendwie, also schon auch, ist auch ein Espresso. Ja, aber irgendwie, gut, fehlt mir die Energie, die in der Mitte.
Genau.
Gut, genau. Habe ich jetzt schon mal eins, was ich jetzt weiß.
Prima.
was?
Hilft schon mal sehr, ja, die Aussage.
Also es hilft ja, irgendwo ist es alles ein Baustein.
Natürlich, ja? Total, ja.
Und ich sag mal so, alles ist ein Prozess. Ja. Dass wir vergessen, dass wir in Prozessen denken und leben müssen.
Ja, total. Entwicklung einfach.
Ja, und wir haben uns vorhin auch unterhalten, die Menschen sagen sich, ja, nee, mache ich jetzt nicht. Mache ich dann. Aber von 0 auf 100 ist, glaube ich, schwieriger, als wie in einem Prozess drin sein. Ich meine, ich weiß selber, wie das ist. in so einem Prozess, irgendwann sage ich mir, ach nee, heute habe ich keinen Bock und dann vergesse ich auch mal eine Tablette oder vergesse auch mal dies oder vergesse auch mal das und weil für mich ist das monoton und ich glaube, es geht vielen Menschen dann auch so, dieses Monotone. Und wenn du dann auch noch so alleine zu Hause bist, dann hast du, glaube ich, auch nicht die Motivation. Ich meine, ist ja schön, wenn man zu Hause eine Familie hat und früh ist so eine Zeremonie mit dem Frühstück, obwohl ja ich jetzt auch gelesen habe, Frühstück ist nicht die wichtigste Mahlzeit. Ist das so? Was ist da richtig, was ist da falsch?
Da sagen jetzt wieder die alten, weisen Chinesen, dass natürlich ein Frühstück unheimlich wichtig ist. Ja, das findet man auch in unserem Sprichwort wieder. Frühstücke wie so ein Kaiser und beende den Tag wie ein Bettelmann, sage ich mal. Also es ist natürlich so. Also wenn ich sage, die Mitte ist frühmorgens am aktivsten, dann ist die auch super bereit, Nahrung aufzunehmen. Und verlangt die eigentlich auch. Wenn ich das jetzt aber mit einem Kaffee drossele und mich dann in die nächste Müdigkeitsphase begebe, dann ist das kontraproduktiv. Wenn ich jetzt aber was Nährendes drauf tue, also Wärme zum Beispiel, in der TCM geht es immer um Wärme, kann man sich so herleiten, wir haben einen Stoffwechsel, sagen wir Westler, und die TCM sagt, die Chinesen sagen, das Verdauungsfeuer. Feuer heißt Wärme, ne? Und im Körper muss Wärme produziert werden, um etwas zu verdauen. Wenn ich jetzt aber ein kaltes Frühstück drauf tue, dann ist das so viel Energie schon, die da aufgebracht werden muss, um das Essen erstmal zu erwärmen im Körper. Also gleich warm frühstücken ist der ideale Zustand. Und dann zieht die Mitte einfach das raus, was sie braucht, die Energie. Ansonsten holt sie sich das von der Niere. Und das ist jetzt ein bisschen komplex, aber naja, Nehmt es einfach so hin. Sie holt sich das einfach von der Niere und in der Niere sitzt eigentlich so die Lebensessenz. Also das, was dich am Leben hält. Und wenn die Niere jetzt aber immer hinhalten muss, ja, und die Milz füttern muss den ganzen Tag, deine Mitte, Magen und Milz, dann wird natürlich die Lebensenergie immer weniger. Dann kommen, ja, dann Alterungsprozesse setzen, können schneller einsetzen, aber auch eben so Krankheitserscheinungen können einfach schneller vonstatten gehen tatsächlich. Also Frühstücken ist unheimlich wichtig in der TCM. Es muss nicht, ja, das Riesenfrühstück sein, aber Hauptsache, es kommt im besten Fall etwas Warmes rein frühmorgens. Und dann kommt auch ganz schnell Energie für den Tag.
Was Warmes. Hier ist aber nicht wie beim interkontinentalen Frühstück, wenn man mal im Hotel ist, wo man dann früh schon so diesen gebratenen Speck kriegt und gebratene Eier und Nürnberger Würstel. Ja. Davon sprichst du jetzt bestimmt nicht, oder?
Ja, das ist schon dann eine schwerere Nummer, sage ich mal. Das geht auch schon ab und zu. Aber ja, also es kann eine Suppe sein tatsächlich, wenn man mal sich die Chinesen anguckt. Die frühstücken, die essen eine schöne Suppe. Und jeder, der das mal schon probiert hat, der weiß, dass es gut ist. Und wer es noch nicht probiert hat, den kann ich das nur empfehlen. Wir weigern uns da ein bisschen. So innerlich ist das so eine kleine Blockade, weil Suppe am Morgen kann sich keiner vorstellen hier. Ja. Aber richtig tolles Erlebnis für die Mitte. Man spürt richtig, dass das wohltut. Genau, ansonsten Porridge, so eine Breie einfach oder sowas, ja. Auch Milchreis zum Beispiel mit Apfelmus, wer auf sowas steht. Ja. Dann aber lieber mit Reismilch, da guckst du jetzt ganz kritisch.
Ja, ich kenne noch so diese Pampen so von meiner Uroma.
Das kann man schon schön zubereiten mit tollen Gewürzen und ein bisschen mit der Thematik kann man sich ruhig vorher beschäftigen, bevor man einfach drauf loslegt, sage ich mal. Sonst wird's wirklich pampig und nicht so lecker. Aber da kann man wirklich gut was rausholen.
Also ich habe jetzt mal probiert, wir hatten ja vor einer Weile schon gesprochen, ich hole mir immer so Glasnudeln, die mag ich unheimlich gerne, die weiche ich mir dann so auf, die sollen ja so 5 Minuten irgendwie. Und dann nehme ich jetzt erstmal so, weil ich jetzt nicht Bock habe, jetzt hier eine Suppe zu kochen. So, also habe ich jetzt gerade noch nicht die Lust dazu. Also ich koche für mein Leben gerne, aber da habe ich jetzt noch nicht die Lust dazu, nehme ich so eine Instant-Brühe. Da wechsle ich dann. Ja, klar. Ist jetzt nicht das Nonplusultra, aber zumindest
ein Anfang.
Ja, ja, kann man erstmal so stehen lassen.
Man hat
so eine Reisnudel definitiv oder Glasnudel.
Es ist ein Anfang auf jeden Fall. Es ist was im Magen, es ist Wärme und daraus kann sich auch nur eine Leidenschaft fürs Kochen entwickeln, wenn man wieder mehr Energie hat. Ja, also so kann man schon sagen, dass du deinen Körper so ein bisschen erstmal unterstützt auch.
So nach meiner Devise: lieber fehlerhaft begonnen als perfekt gezögert.
So sieht's aus, genau.
Also ich könnte mir sowas auch mal vorstellen, dass man, bietest du sowas auch an, so in Workshops oder?
Ja, genau.
So also, Frühstück machen.
Ja, Kochkurse, ja. Frühstück ist da auch mit dabei.
Ja, ich meine, wir lachen drüber, aber ich glaube, es ist so wichtig.
Ja, klar, auf jeden Fall. Das biete ich in Schackstedt tatsächlich an. Wir haben da einen schönen Seminarraum und auch eine kleine Küche. Und ansonsten bin ich an der Volkshochschule öfter, weil die haben wirklich eine ganz tolle Küche, die sie mir zur Verfügung stellen.
Ja.
Und ja, irgendwann auch mal bei uns auf dem Hof, wenn die Räumlichkeiten dann da sind.
Ja, und du bietest, kochen die Leute dann da mit?
Ja, genau,
machen die dann da mit so?
Insgesamt als Gruppe.
Ja. Das ist schön. Jeder hat so seine Aufgabe.
Ja, genau.
Jeder kann Fragen stellen, finde ich.
Ja.
Finde ich gut.
Ja, es macht, das sind die schönsten Kurse eigentlich, die Kochkurse.
Okay, und wo bietest du die an? In Bernburg, Aschersleben?
Naja, Bernburg nicht so, die haben nicht so eine schöne Küche jetzt in der Volkshochschule, da passt das nicht so gut, aber hier in Aschersleben, genau. Oder wie gesagt, Schackstedt, vorzugsweise.
Schackstedt.
Da ist dann auch noch ein schöner Kräutergarten mit dran und da kann man dann die Natur auch noch ein bisschen genießen.
Ist das jetzt bei euch auf dem Ziegenhof?
Nee, das
oder
ist bei der Gisela Rieland, genau.
Genau, unten bei dem Schaugarten, oder wie nennt es?
Schaugarten von Natur und Handwerk.
Natur und Handwerk, das ist auch ganz, ganz toll.
Ja.
Und die Räumlichkeiten sind ja auch neu, also vielleicht ein halbes Jahr alt oder irgend sowas in der Richtung. Und sammelt ihr dann auch selber Kräuter da? Oder?
Ja, wenn es die Jahreszeit hergibt, dann bedienen wir uns natürlich an der Natur auf jeden Fall. Ansonsten guckt man einfach mal so ein bisschen raus und eine Apfelmeditation mache ich dann auch meistens noch.
Eine was?
Eine Apfelmeditation.
Ich habe jetzt Apfelmeditation. Ja, ich meine, vielleicht muss ich mal den Darm erst rein.
Ja, das ist auch nicht verkehrt.
Dass was Vernünftiges nachkommt. Also. Ja, so ist das mit
auch
den...
Auch eine unterschätzte Thematik bei uns.
Ja, also wir hatten ja mal dieses Buch Darm mit Charme, da habe ich mich ja schon mal mit beschäftigt. Und ich glaube, das ist gar nicht so uninteressant.
Nee, kann ich auch nur empfehlen, das Buch ist echt gut.
Ja. Gut, jetzt haben wir das Frühstück, jetzt haben wir, wie gehe ich jetzt einkaufen? Es ist, hast du da was vorbereitet? Welche Seite ist das? Steht überall
eins. Ich bin zur Seite 1
zurückgegangen. Ach so. Ich dachte, du hast nur Seite 1. Also vier Seiten, aber...
Viermal Seite
1. Aber ich habe was vorbereitet.
Um mich einfach selber so ein bisschen zu verwirren für den Abend.
Ja.
Nein.
Wir wollten ja was spielen, aber die Jessie hat ja nichts vorbereitet.
Naja, aber sie wollte uns vielleicht noch überraschen.
Ja, wahrscheinlich. Der hat ja noch ein bisschen Zeit.
Ey, ich sehe sie schon hier nebenan. Fragezeichen über dem Kopf. Nee, also da kommen wir nochmal zu dem zurück. Was ist eigentlich TCM oder was bedeutet das? Ja, man muss sich nicht so ernähren wie die alten Chinesen oder wie die chinesische Kultur, sondern eigentlich an der Saison bedienen. Also saisonal und regional ist immer so ganz groß geschrieben. Ansonsten, also man geht quasi in den Supermarkt und guckt, was kommt jetzt aktuell gerade hier aus Deutschland. Das ist so der erste große Pluspunkt, und den man sich dann selber einfach auch mit ins Haus holen kann.
Ja.
Und ansonsten, eingekochte Sachen sind wertvoll.
Wer kocht denn heute noch ein?
Ja, doch, das nimmt zu tatsächlich.
Echt,
sogar
ja?
Die, also
krass, wie viel?
Ja. Die junge Generation, ne? Die ist da richtig hinterher.
Echt, ja?
Ja, doch. Nimmt zu.
Schön. Also das höre ich gerne. Also ich meine, ich kenne das ja selber auch noch als Kind, ja wahrscheinlich auch. Irgendwie so, dass Mutter, Oma, Großmutter, Urgroßmutter, dass die angekocht haben.
Doch, das wird wieder mehr, ja.
Schön. Also die Entwicklung finde ich cool.
Ja. Genau, und dann muss man halt gucken, Bekömmlichkeit soll es natürlich auch, also es soll bekömmlich sein, das Essen. Das heißt, ich hole mir einfach noch Kräuter mit ins Haus und Gewürze.
Ja.
Und da muss man immer ein bisschen schauen, ja. Es ist natürlich konstitutionsmäßig, muss man dann abwägen. Der eine braucht mehr wärmende Kräuter, der andere eher kühlende Kräuter. Also die TCM unterscheidet alles in Thermik. Jedes Lebensmittel, jedes Nahrungsmittel liefert eine bestimmte Temperatur, also erzeugt eine Temperatur im Körper. Und das ist der große Unterschied so zur westlichen Ernährungslehre. Die Thermik spielt da keine Rolle, und das ist eben das Faszinierende daran, ja, dass man einfach guckt, bin ich jetzt den ganzen Tag mit einer Strickjacke unterwegs und mit einem Schal und mit dicken Socken, oder renne ich den ganzen Tag mit T-Shirt durch die Gegend? Und da weiß man schon so ungefähr, was so bei mir los ist im Körper. Bin ich ein warmer Typ oder ein kalter Typ, so, ja? Und danach entscheidet man dann auch, welche Nahrungsmittel hole ich mir ins Haus. Als Beispiel ist jetzt zum Beispiel Pfefferminze ein super kühlendes Kraut, sage ich mal. Das kann man sich ja auch herleiten. Pfefferminztee, der kühlt im Sommer einfach unheimlich. Für jeden, der das noch nicht ausprobiert hat, gern mal ausprobieren. Das ist wirklich ein kühlender Effekt. Und hingegen jetzt ein Thymiantee, der wärmt unheimlich von innen, als Beispiel. Ja, und
okay.
So unterscheidet sich das. Also muss man eben auch danach so ein bisschen gucken. Ja, nach der Saison, dann nach der Bekömmlichkeit, wenn man das dann weiß.
Ingwer?
Ingwer ist super erhitzend.
So als Tee auch?
Ja, aber eben auch nicht für jeden gedacht. Für jemanden, der sehr dolle friert, ist das schon ein Thema, aber man muss auch gucken, kann trotzdem auch ungünstig sein. Zimt zum Beispiel wirkt sehr dolle auf die Leber, wirkt auch super erhitzend, kann für jemanden, der sehr friert, gut sein, aber wer dolle unter Leber Stagnation leidet, sage ich mal. Also dass die Energie, die nicht mehr in der Leber fließt, da kann dann Zimt schon wieder zu aggressiv wirken.
Okay, was ist die smoothere Variante?
Wie bitte?
Was ist die leichtere Variante?
Kardamom wäre zum Beispiel.
Kardamom,
Als Beispiel, genau.
Okay.
Ja, und dann kocht man sich einfach was, ja. Also am besten dreimal am Tag eine warme Mahlzeit, sagen dann die Chinesen auch. Ja, so tatsächlich. Also nichts mit Vitamine zur Kochen und zerfallen. Man kann auch ein bisschen Rohkost dazu essen, aber im Großen und Ganzen sollten drei warme Mahlzeiten am Tag dabei sein. Dann unterstützt man seine Verdauung schon ganz gut. Schwierig, ne?
Ja, ich frage mich jetzt gerade, wie man drei warme Mahlzeiten...
Man muss nicht jeden Tag frisch kochen. Also man kann vieles natürlich vorbereiten, gerade wenn es so um Getreide geht, Reis, Hirse, die ganze Palette.
Ja.
Da kann man dann auch eine größere Portion kochen, in den Kühlschrank stellen und dann portionsweise holen. Und ein Essen, was am nächsten Tag nochmal aufgewärmt wird, ist auch was Gutes. So haben das die Großeltern früher auch nur gemacht. Da hat auch eine Suppe, ja, eine ganze Woche, sage ich mal, gekocht. Vielleicht nochmal was Frisches dazu geschnippelt.
Ja.
Und genau so ist der Ansatz der Chinesen eigentlich. Also durch Wärme erzeugt man Energie in den, also bringt man Energie ins Lebensmittel und die Energie steht uns wieder zur Verfügung dann.
Okay. Puh. Ja. Ja.
Ist das dolle komplex? Nein, oder?
Also manch einer würde sagen, für Männer auch schon.
Okay.
Aber wir wollen ja nicht stigmatisieren. Also für mich jetzt, ich versuche das zu verstehen. Und ich glaube, so geht's auch vielen. Ja. Und ja, aber das dann umsetzen nachher, mit dem Belesen, was mache ich richtig, was ist falsch und mit dem Zimt jetzt, das sind ja so die wichtigen Tipps. Das sind ja so die wichtigen Tipps. Man denkt jetzt Zimt und genauso wie eine sag ich jetzt mal, eine Grapefrucht schon gut sein kann, aber wer mit einer Leber zu tun hat zum Beispiel, nicht. Also da ist ja... Nee, also habe ich...
Ja, naja, es kommt immer darauf an. Also erstmal kommt es immer auf die Dosis an, sage ich mal. Grapefruit generell ist auch sehr super, also super kühlend, gehört gar nicht zu unserem Breitengraden, ist kein saisonales, regionales Produkt, wenn man so will.
Aber eine Orange isst du schon, oder?
Wie bitte?
Eine Orange, oder?
Ob ich die esse?
Ja.
Eher selten. Ich neige dann doch eher so zu Kälte im Körper und deswegen meide ich die eigentlich, ja.
Okay.
Ab und zu mal. Aber jetzt nicht mehr so wie.
Aber du isst eher auch mal eine Südfrucht, oder?
Ja, aber selten tatsächlich. Also doch eher regionale Produkte.
Okay.
Genau. Um nochmal drauf zurückzukommen, dass es sehr verwirrend ist und wie fange ich eigentlich an? Also Empfehlung ist immer erstmal mit einem warmen Frühstück anzufangen. Und einfach nicht jeden Tag von einem Gewürz, also das täglich nehmen, sage ich mal, sondern wechseln. Und dann kann man keine Fehler einbauen, weil dann bekommt der Körper oder die Leber nicht jeden Tag Zimt, sondern hat da mal Kardamom dabei oder Vanille oder irgendwie einen ganz anderen Geschmack, so dass man dann eigentlich nichts triggert so richtig, also nichts wirklich dolle reizt, ja, wenn man das immer abwechselt, wenn man sich noch nicht so gut auskennt mit der Ernährungsweise. Aber warmes Frühstück und dann schauen. Ja.
Okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Musik.
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, Peter Maffay, morgen und ja.
Ja.
Machen wir. Ja, Peter Maffay. Auch schon 50 Jahre auf der Bühne. Spannend, ne?
Auf jeden Fall.
Und immer noch fit, der Junge. Ja, will mal wissen, was der sich so...
Macht's richtig.
Der macht's, ja, hat ja da auch schwierige Zeiten hinter sich, ja, so mit Alkohol.
Ja.
Ja, gut, aber also wenn ich mit 70 also noch so fit auf einer Bühne stehen könnte, wäre das cool, aber dafür kenne ich euch ja. Ja, also ich werde wahrscheinlich dann mal demnächst, wenn ich das mit der Ernährung verstanden habe, und dann wahrscheinlich Jessys drei Huskies ausführen müssen, täglich.
Viel Spaß.
Viel Spaß, genau.
Sie, wer wen ausführt dann.
Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich. Und naja, schauen wir mal. Nancy, Depression, Ernährung, innere, äußere
Einflüsse. Ja, naja, innere Einflüsse, ich glaube, das ist ganz greifbar, ja, so Sorgen, Ängste, Stress und dergleichen, genau. Und äußere Einflüsse können tatsächlich sein, Kälte von außen, im Winter insbesondere, die Nacht, also die Dunkelheit, dann auch Nässe, so Feuchtigkeit in der Luft, auch faszinierend, so Störfelder von Narben, können als Einfluss darauf wirken. Also quasi nach einer Operation irgendwo eine Narbe am Körper verhindert einfach den Energiefluss, sage ich mal. Mhm. Also und in der TCM heißt es ja immer, spricht man von Meridian. Und wenn da irgendwo eine Störung ist, fließt da keine Energie richtig. Das heißt, an irgendeiner Stelle ist man dann nicht gut versorgt. Mhm. Kann man tatsächlich entstören lassen. Weiß ich auch noch nicht so lange. So eine Narbe. Ja, genau. Und dann so ein angespanntes Arbeitsverhältnis zum Beispiel, ja, kann natürlich auch dazu führen, dass man ja in so eine Depression reinrutscht.
Aber dann nicht zu Süßigkeiten greifen, oder?
Ja, naja. Das
ist so Nervenfutter
halt. Der erste Impuls ist schon da und der kommt tatsächlich, jetzt sind wir schon beim Punkt, von der Leber. Also die Leber verlangt dann einfach Süßes, einfach um zu harmonisieren. Wir verstehen das falsch, greifen zu Süßigkeiten. Idealerweise würden wir zu Getreide greifen, zu Gemüse, weil es sehr süßlich ist, also rotes Gemüse oder zu Obst oder auch Fleisch zählt dazu. Fleisch hat auch einen süßlichen Geschmack. Wenn man das in moderaten Mengen zu sich nimmt, ist das auch tatsächlich dann an der Stelle in Ordnung. Gerade wenn man zu Kälte neigt, ist Fleisch gar nicht verkehrt, weil Fleisch natürlich erwärmt den Körper, ja.
Was für Fleisch?
Insbesondere Lammfleisch zum Beispiel, ne? Oder Rind auch.
Rind, genau. Dann Wild?
Genau, es ist alles erwärmt, ja.
Also genau. Schwein, Pute muss nicht sein?
Nein, das muss nicht sein, nee. Genau.
Pute, zu viel Antibiotika?
Ja, aus der Haltung dann sowieso nicht, ja.
Ja, also ich sag mal, eine nicht hochgezüchtete Pute würde ich auch gerne mal essen. Ich glaube, das ist auch so was richtig Nahrhaftes, was Leckeres. Weil es ja auch wirklich dann das reine Muskelfleisch ist.
Kommt immer auf die Konstitution und auf den Typen an, ne? Also bei Kältetypen ist Fleisch wirklich förderlich. Wer jetzt extreme Hitze im Körper hat, muss nicht sein. Da dann lieber pflanzlich, weil das einfach zu viel Hitze im Körper erzeugt.
Okay.
Leber war jetzt das Stichwort. Und da geht's darum, der eine Ansatz ist aus der TCM, dass schon so die Depression aus der Leber, aus einer Leber-Schießstagnation hervorgerufen werden kann. Das heißt also, Energie fließt nicht mehr gut durch die Leber, aufgrund von den inneren und äußeren Einflüssen eventuell, sagt man. Ne? Und was passiert dann? Also Blut und also das ganze Blut zirkuliert ja durch den Körper und insbesondere durch die Leber, auch als Speicherfunktion, die leitet das dann einfach nicht mehr weiter durch den Körper, kann man sich so vorstellen. Und auch die Essenz, also die Lebensenergie, die wird nicht mehr weitergeleitet. Und so kommt es dann eben einfach dazu, dass der Körper unterversorgt ist und Erscheinungen können sein, so ein beklemmendes Gefühl in der Brust zum Beispiel, Schmerzen ganz am ganzen Körper auftretend, also die Leber, die kommuniziert keinen Schmerz, die tut nicht weh, wenn die krank ist, sondern sie schickt den Schmerz irgendwo anders hin, weil irgendwo stagniert es im Körper aufgrund von der Leber und da kommt dann der Schmerz zustande. Magenschmerzen können sein, Übelkeit, Erbrechen, Appetitlosigkeit, so ein bitterer Geschmack im Mund ist auch ein Zeichen für eine Leberdysfunktion und ja, Schlaflosigkeit auch, ne? Das sind so diese Symptome, die dann da, wo man dann schon gucken kann, okay, könnte was mit der Leber zu tun haben.
Und die Leber ist ja gerade bei psychisch Erkrankten auch, sage ich mal, ein gut geschädigtes Organ.
Ja, total.
Sei es durch Medikamente, sei es auch, sage ich jetzt mal, durch zu viel Süßes, sei es durch Alkohol, durch Suchtmittel,
genau.
Ja, die man als Betroffener sich so, da brauchen wir die Augen nicht zu verschließen, die man so zu sich holt. Und also als subjektive Diagnose oder Beigeschmack, ja, und da ist die Leber ja immer irgendwo betroffen.
Nicht zu unterschätzen, Stress, ja. Stress macht die Leber auch krank. Also man spricht immer von einer Fettleber heutzutage und nicht mehr aufgrund von Alkohol, sondern aufgrund von einem stressigen Alltag oder von den genannten Sachen, die du, ja, Alkohol dann doch oder eben Ernährung.
Genau. Ja, und ich weiß ja selber, wie schwierig es jetzt ist. Ich meine, ich bin jetzt 1 Jahr, 4 Monate ohne Alkohol und ich weiß, wie schwierig es ist, dass so eine Leber sich regeneriert.
Ja, aber ja,
es wird es peu à peu, aber ich sag mal so, die Spätfolgen, wenn man dann, sag ich jetzt mal, wieder durch gewisse Dinge klar ist und sagt, okay, ich guck mal, dass es jetzt einen anderen Weg gibt, ein bisschen entspannter, ein bisschen ruhiger, ein bisschen vielleicht mit der Ernährung umstellen, Dinge nicht mehr zu tun, die ich vorher getan habe, ja, um halt vielleicht dann zu sagen, okay, brauche ich jetzt gerade nicht. Mhm. Ja, brauche ich nicht. Und aber ich weiß selbst, wie schwierig es ist. Und dann kommt ja das nächste dazu, ist die Leber am Hintern. Dann kommst du irgendwo hin, dann werden Leberwerte genommen und dann heißt es automatisch, ah, der hatte schon mal was mit Alkohol. Mm. Sie haben getrunken. Nee, hast du nicht.
Nee.
Ja,
das ist es nicht.
Und ich sag mal, gut, gucken wir mal, wie wir das wieder auf die Reihe kriegen mit, also mit einem warmen Frühstück.
Noch ganz kurz, neben der Ernährung ist es wirklich einfach auch versuchen, einen ausgeglichenen Lebensstil irgendwie zu führen. Also den Körper Schlaf gönnen ist ganz wichtig. Auch untertags einfach mal tatsächlich auf die rechte Seite legen, da wo die Leber auch ist, da fließt das Blut richtig schön durch. Das ist ein ganz schöner Tipp. Also ruhig mal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde untertags, wenn es möglich ist, hinpacken irgendwie oder mal die Beine hochlegen wenigstens. Schlaf in der Nacht wirklich, also am besten vor Mitternacht irgendwie dazu bringen. Also ja, bei Schlafstörungen ist es natürlich sehr schwierig, aber das ist eben so ein Kreislauf. Und ja, Bewegung an der frischen Luft ist ganz wichtig und das neben der Ernährung, ja, ist das noch eine Empfehlung auf jeden Fall. Ich meditiere zum Beispiel gerne, wer das vielleicht für sich entdecken mag, ist ganz wertvoll.
Ja, das werden wir nochmal
in einer anderen Sendung machen.
Ja. Wechselatmung.
Ja. Also es gibt, aber jeder findet da draußen sein eigenes Werkzeug.
Ich finde, ja klar, wichtig ist, dass man für Neues offen ist, dass man einen Weg geht, dass man Möglichkeiten sucht, ob die jetzt was bringen oder nicht erstmal. Aber erstmal, man kann es erstmal probieren. Ja, und wenn es nicht ist, kann man ja immer noch sagen, okay, ich habe es wenigstens versucht, ich habe es probiert. Ja, Matze, wie viel Zeit haben wir noch?
So langsam.
So langsam, also nicht, dass die erste Stunde schon vorbei ist, nein, wir haben jetzt noch, hat das ja vorhin angekündigt, wir können ja nachher nochmal kurz ein bisschen sprechen.
Gerne.
Ich hatte es ja angekündigt, wir haben heute zwei Bücher. Ich habe mich dafür entschlossen, oder wir haben uns entschlossen, die beiden Bücher, weil sie aus dem gleichen Hause kommen, beide heute bearbeiten. Das ist einmal das Buch, was wir jetzt als erstes machen, weil es als erstes erschienen ist, vom Uwe Haug, Depressionen abzugeben, Erfahrung aus der Klapse. Werden wir jetzt vor der vollen Stunde machen und danach das Buch von der Katja Haug, was die Tochter ist, Lieber Papa, bist du jetzt verrückt? Mein Vater, seine Depression und ich. Total spannender Titel schon auch. Ja, also ich habe Uwe Haug mal getroffen bei einer Lesung, habe ich gesagt, hey, ich bin der Thomas von Radio Depressione. Eins sage ich dir, ich nehme die nicht mit, die Depression. Nein. Ja, und total toller, spannender Vortrag, aber das machen wir nachher. Der Titel, Lieber Papa, bist du jetzt verrückt, werden wir dann nach den Nachrichten spielen und ich würde einfach sagen, wir lauschen jetzt mal. Von daher.
Depressionen abzugeben. Von Uwe Haug, erschienen im Bastei und Lübbe Verlag. Ein Buch über das Tabuthema Depressionen, um aufzuklären und Einblicke zu geben, was einen im Krankenhaus für gebrochene Seelen erwartet. Dieser Tatsachenbericht basiert auf eigenen Erfahrungen und Erinnerungen im Leben von Uwe Haug. Auslöser: ein Wirbelsturm von Angst, Panik, Einsamkeit und Unverständnis nach einem Gespräch im Beruf. Folgend der Wunsch, nie wieder so herabgewürdigt zu werden, was zu immer höheren Ansprüchen an sich selbst heranwächst, die zu körperlicher Krankheit führen. Der Anfang einer ungesunden Entwicklung, das Abgleiten in die seelische Dunkelheit, bis hin zur Bedrohung für sein Leben. Fehleinschätzungen ließen ihn denken, ein Suizid wäre Erleichterung für alle. Das Leben will ihn nicht mehr, gaukelt die Depression ihm vor. Seine Wahrnehmung getrübt, nicht klar. Das Erwachen im Krankenhaus, die Überweisung in eine psychiatrische Klinik, Aufnahme in geschlossener Station zum eigenen Schutz. Er beschreibt seine Eindrücke auf der Station, die Behandlungen und Gespräche dort und die mit seiner Familie. Erinnerungen an Gegebenheiten in seiner Kindheit, manches vergessen, anderes verdrängt, schon damals bedrohlich, gefährlich, beängstigend für ihn. wie seine traurigen Gedanken irgendwem begreiflich machen. Seine innere Leere, die Wüste in seiner Seele. Denn was genau Depressionen sind, wusste er lange nicht. Bisher wirkte die Psychiatrie wie ein gefährlicher Ort, wo die Irren untergebracht waren. Nun änderte sich sein Bild. Hier sollte er fit gemacht werden für draußen. Es gab die Diagnose auf dem Papier. Er dachte, sein Zustand wird von sich aus besser. Akzeptieren konnte er noch nicht, Depressionen zu haben. Wie falsch er damit lag. Sein Aufenthalt in der Klinik, seine Abwesenheit von zu Hause, anstehender Besuch für ihn, kein Grund zur Freude. Eher blieben viele Sorgen. Die verabreichten Medikamente mit ihren Nebenwirkungen, wie schlimme Albträume und vieles mehr, sollten doch helfen, das Ganze etwas zu beruhigen. Quälende Fragen über Fragen. Wie lange noch? Therapeuten, Psychologen, Gespräche, Wechsel der Kliniken. Auch für Angehörige ist ein depressiver Mensch eine sehr große Herausforderung. Depressionen belasten das Umfeld und gefährden die Person, die daran leidet. Ganz schwer nachvollziehbar für Nichtbetroffene. Kein normaler Alltag möglich, nichts hat mehr Wert, auch die eigene Person nicht. Erhöht sich der Druck, wenden sich Menschen ab, kann der Gedanke an Selbstmord als letzte Chance erscheinen. Betroffene fühlen sich nur noch als Belastung für andere. In der Tiefe dieser Krankheit geht es nicht darum, anderen Schmerzen zuzufügen, sondern Leiden für sich und andere zu beenden. Zu fühlen, nicht mehr der sein zu können, der man sein will, kann in diesem Moment dazu führen, sich aus der Lebensgeschichte herausnehmen zu wollen, um Platz für scheinbar Besseres zu schaffen. Kein Erkennen ist möglich, dass eine Depression meist nicht heilbar, aber kontrollierbar ist. Ein Betroffener ist nicht gefährlich oder unmöglich zu ertragen für Nicht-Betroffene, sondern die Angst und Sorge um ihn, die Unwägbarkeit der Stimmungslagen sind es, die nahestehende Menschen mit und für den Betroffenen leiden lassen. Eine psychologische Klinik ist nicht gleichbedeutend mit unheilbar verrückt. Hinter jeder psychischen Erkrankung steckt ein Schicksal. Zum Schutz, dies nicht zu offenbaren, tragen Menschen oft Masken. Oft zu viele und es macht Sinn, einige davon stark zu reduzieren. Wie soll man mit dieser Erkrankung umgehen? Hilfreich ist, vertraute Menschen, die Verständnis haben, offen und ehrlich zu begegnen. Nicht bei jedem ist das angebracht. In der Klinik trifft er auf eine Art Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Eine Schicksalsgemeinschaft, könnte man sagen. Während den Therapien und Gesprächen, auch die mit seinen Mitpatienten, häufen sich Vorfälle aufgrund dessen, dass Vertrauen in eine objektive Diagnose seiner Probleme verloren geht. Schubladendenken, Trendthemen bis hin zu Unterstellungen rufen ungute Gefühle hervor. Aussprechen kann er das nicht. Es wird als Verweigerung ausgelegt. Ein Teufelskreis, in dem er sich befindet. Sich seinen Teil zu denken, sich den Regeln zu unterwerfen, egal wie weltfremd sie sind, einiges zu ignorieren und selbst herausfinden, was einem gut tut oder sich auch mal zu wehren gegen manche Ansichten des Therapeuten oder Arztes und ihren Vorlieben, Vorurteilen, falschen Einschätzungen. Denn diese verhindern dann, alles offenzulegen, was zu einer Berg- und Talfahrt im Laufe der Therapie führt. Stabilisiert erhält er als Aufgabe, selbst seinen Kindern die ganze Wahrheit über seinen Suizidversuch zu erzählen. Es gibt bei den Kindern keine Tränen, keine entgleisten Gesichter, nur Stille. Die Tochter sagt ihm, Papa, Hauptsache du bist noch da und das passiert nicht mehr. Er spürt, endlich hat er es richtig gemacht. Zeitweilig fühlt es sich für ihn an wie im Alles-in-Ordnung-Modus. Und doch, jeden Tag über den Tod nachzudenken, das Wissen, sich aus diesem bescheuerten Leben stehlen zu können, wenn es darauf ankommt. Zu wissen, dass viele seiner Ängste plötzlich verstummen, jedweder Schmerz lässt sich damit stoppen. Dieses Wissen, weil einmal erlebt, wie schnell man seiner ganzen persönlichen Katastrophe ein Ende setzen kann, behält er besser für sich. Denn bei dieser Krankheit ist der Selbstmordversuch ein häufiges Symptom davon. Menschen, die eine Einteilung vornehmen in normal oder verrückt, diese sehr willkürliche Klassifizierung wird oft von Menschen vorgenommen, die manchmal verrückter sind als diejenigen, die sie bewerten. Bei Depressionen gibt es keine klaren Lösungswege. Eine Klinikentlassung bedeutet nicht, dass man keine Depressionen mehr hat. Der Patient braucht ein hohes Maß an Selbstbewusstsein, um sich gegen falsche Diagnosen mit falschen Therapien auch wehren zu können. Ziel sollte sein, auf der verzweifelten Suche nach Verständnis, Toleranz, einen Platz in der Welt, der ohne Demütigungen und Schmerz ist, dem Erkrankten zu helfen, wie er damit umgeht, um nicht nur ein Nicht-Vorankommen zu fühlen, sondern lediglich Pflichtprogramme zu absolvieren. Es wird beschrieben, wie plötzlich eine Idee eine Wendung einleitet, wie es sich anfühlt, dass sich langsam etwas repariert, das kaputt gegangen war, weil er vergessen hatte, was wirklich wichtig ist im Leben. Er verspürt Freude und Leichtigkeit. Es geht aufwärts. Endlich die Stelle gefunden, an der er fatal falsch abgebogen war. Endlich wieder auf dem richtigen Weg. Lächeln. Das hatte er schon so lange nicht getan. Am Ende bleibt die Erkenntnis, als Patient nicht alles hinzunehmen, was man ihm sagt. Sich selbst zu ändern und ganz genau überlegen, welche Hilfe man annimmt und wessen Hilfe alles nur noch schlimmer macht. Angehörige können signalisieren: Ich bin für dich da, ich unterstütze dich, alles abnehmen kann ich dir nicht. Offen und schonungslos beschreibt der Autor seinen Therapieverlauf und möchte damit auch das ursprüngliche Bild einer Irrenanstalt ändern. Für Sie gelesen von Hanne Deike, Depressionen abzugeben, von Uwe Haug, erschienen im Bastei und Lübbe Verlag.
Del ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Ja, zweite Stunde, da sind wir wieder. Das war Timing. Ja, hinter den Kulissen hier noch anregende Gespräche. Sehr, sehr interessant. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal den zweiten Buchtipp. Und ja, liebe Uwe, halt dich schon mal bereit. Zwischendrin werden wir dich schon mal anrufen. Und dann werden wir den Uwe und die Katja Haug am Telefon haben. Ja.
Lieber Boom. Papa, bist du jetzt verrückt? Mein Vater, seine Depressionen und ich. Von Katja Haug, erschienen im Lübbe Verlag. Kinder und Angehörige von psychisch Erkrankten brauchen auch Hilfe, um seelischen Schaden zu verhindern. Die Krankheit Depressionen ist stark und dominant. Leider verstehen noch zu viele Menschen die Begrifflichkeiten nicht rund um psychische Krankheiten und gebrauchen sie falsch. Deshalb ist Aufklärung sehr wichtig. Wie man von psychisch erkrankten Menschen spricht, wie man über sie spricht und wie man mit ihnen spricht. Zu den Auswirkungen dieser Krankheit gehört auch die Wesensveränderung. Die Depression lässt den eigenen Wert, die Bedeutung für das Leben anderer, nicht mehr sehen. Oft erst spät erkennen Betroffene, dass sie falschen Menschen, falschen Dingen oder falschen Geschehnissen zu viel Raum ihres Lebens einräumen. Dann kann es passieren, dass sie der irrigen Annahme erliegen, es würde ihren Kindern und Familien besser gehen ohne sie. In diesem Buch schreibt Katja Haug über ihre Ängste, Sorgen und Gedanken nach dem Suizidversuch ihres Vaters. In Form von gegenseitig geschriebenen Briefen versucht der Vater, seine Krankheit, seine Unsicherheiten und sein Verhalten zu erklären. Was bedeutet mitfühlen oder akzeptieren solch einer Situation? Wie kann man seine Verzweiflung und Hilflosigkeit vermitteln, die zu so einer Affekthandlung führen? Denn schon lange Zeit zuvor gibt es Veränderungen im Leben, die schleichend zur Unzufriedenheit, Wertlosigkeit, zu großen Ängsten führen. Die Phasen einer Depression sind trügerisch. Blauäugig denkt man, das wird auch wieder besser. Zeitweise euphorisch und dann wieder viel schlimmer, ohne sich der Auslöser bewusst zu sein, spüren Kinder das sehr genau. Sie können es sich nicht erklären, haben dann indirekt Angst, vielleicht sogar selbst schuld zu sein und meiden diesen Elternteil. Nicht-Betroffene verändern sich dann auch, werden unsicher, misstrauisch oder kritischer. Es ist ihnen nicht klar, dass diese Stimmungsschwankungen möglicherweise in einer psychischen Erkrankung enden, die behandelbar ist. Betroffene tragen viele Masken, wirken nach außen hin selbstsicher, nach innen jedoch fühlen sie Scham, Angst, sich falsch und ungenügend, immer zerbrochener. Ein Vater soll ja stark und mutig sein, freundlich und hilfsbereit. Für all diese Pflichten, wie Verantwortung und Ernsthaftigkeit bei Gründung einer Familie, bekommen Eltern oft keine Anleitung und daraus entstehen Ängste und Besorgnisse. Weil vielleicht auch eigene Vorbilder fehlten, man selbst sehr sensibel ist und doch alles richtig machen möchte, den Kindern Freiraum und Vertrauen zu geben für ihre eigene Entwicklung. Da man ja wusste, wie es war, als die eigenen Eltern Vorschriften machten, was zu tun und zu lassen sei, man sich oft total unverstanden gefühlt hat, wenig Freiräume hatte und selbst viel Druck spürte als Kind. Erst in diesen Briefen wird es möglich, frei über die eigene Kindheit und seine Entwicklung zu reden, was vorher kaum geschah. Jetzt erkennen beide, wie wichtig das ist, dass es sich auch lohnt, in schwierigen Zeiten zu kämpfen und aus den Dingen das Beste zu machen. Oft wissen Menschen vieles, doch gelingt es nicht immer, dies anzuwenden. Es ist wichtig zu lernen, dass die Psyche etwas sehr Komplexes ist. Was ist normal? Was ist scheinbar nicht normal zu sein? Was bedeutet anders zu sein? Sich Hilfe zu holen, wenn man es allein nicht schafft. Zu lernen, wer man ist, wie man reagieren soll in einer Welt, die seltsam, schräg oder einem problematisch vorkommt. Da stehen sich die unbehandelten Verrückten da draußen gegenüber mit den anderen. Erstmals durch diese Briefe stellt die Tochter dem Vater Fragen über seine Gedanken und seine Gefühle. Vorher erahnte sie manches nur und hätte nicht den Mut gehabt, frei danach zu fragen. Nun erfährt sie, dass vieles aus der Kindheit Einfluss auf Erwachsene hat. Wie schwer es sein kann, mit Ängsten fertig zu werden, mit all den Mustern, die als Kind erlernt wurden. Dadurch erkennt sie auch die Zusammenhänge ihrer eigenen Grundstimmung oder Ängste. Es wird klar, das Wissen über Depressionen und Suizid fehlte. Darum ist es so wichtig, sich intensiver mit dem Thema psychischer Krankheiten zu beschäftigen und Informationen zu erlangen. Das bringt Klarheit, nicht länger zu grübeln, Geheimnisse in der Familie zu haben oder an das Scheinbare zu glauben, ohne Gewissheit zu haben. Denn es ist verdammt schwer für Betroffene, der Familie die ganze Wahrheit zu sagen. Depressionen machen die Welt oft unerklärlich so dunkel, dass man keine Hoffnung mehr hat, dass man sich als Last für alle um sich herum empfindet, woraus sich ergibt, vermeintlich nur noch den letzten Schritt zu gehen. Falsche Gedanken führen dann zu falschen Entscheidungen. Sich darüber klar zu werden, geschieht oft erst in späteren Klinikaufenthalten. Therapeuten helfen, die Augen zu öffnen, dass es ein Fehler ist, weil man ja gar nicht will, dass die Angehörigen sich im Stich gelassen fühlen durch so eine Katastrophe und dann Schmerz und Leid empfinden müssen. Erst jetzt kann der Vater erklären, wie es sich anfühlte für ihn zuvor. So, als ob man vor einer großen Gefahr flüchten will, aber total gelähmt ist, man nicht ausweichen kann und es gefühlt nur diesen einzigen Ausweg gibt in diesem Moment. Durch diesen Briefwechsel gelang es, die Probleme psychisch Erkrankter besser zu verstehen, sie aus neuem Blickwinkel zu betrachten und dabei ihre eigenen Erfahrungen und Erlebnisse zu reflektieren und im Zusammenhang zu erfassen. Sie schreiben sich über meine, deine, unsere Gefühle. Allen wird bewusst, dass man Glück hatte, die richtige Diagnose zu erhalten und der Versuch gut ausgegangen ist. Es entsteht wieder familiäre Normalität, eine glückliche Familie zu sein. Durch diese Aufklärungsarbeit, wie man die Balance finden kann zwischen Fürsorge und Distanzierung, um gestärkt aus dieser Zeit hervorgehen zu können. Trotz eines langen Weges zur normalen Arbeit mit Stress, Druck wieder zu funktionieren. Am Ende bleibt Erleichterung, dass der Vater überlebt hat. Ein Buch, authentisch, emotional und absolut ehrlich geschrieben von Katja Haug, für Sie gelesen von Hanne Deike. Lieber Papa, bist du jetzt verrückt? Erschienen im Lübbe Verlag.
Ja, zwei wunderbare Bücher, zwei emotionale Schicksale. Herzlich willkommen bei mir am Telefon, Uwe Haug und Katja Haug. Herzlich willkommen. Ja, schön, dass ihr die Zeit gefunden habt, für uns am Telefon zu sein. Und ja, schön, dass wir telefonieren können. Zwei wirklich sehr gute Bücher, um deine Frage jetzt mal zu beantworten, lieber Uwe. Du hattest ja im Vorfeld, ja gut, nicht gut. Und die Hanna hatte ja, glaube ich, die heute leider nicht im Studio ist, da auch schon bei Facebook nochmal was geschrieben. Also definitiv komplett ehrlich, authentisch. Wir beide haben uns ja auch schon mal bei einer Lesung getroffen und ich fand es damals auch sehr authentisch und ja, ich habe auch sehr viel wiedererkannt von meiner Zeit in der Klinik. Und ich glaube, du bist ja oder ihr seid viel unterwegs und macht einen richtig guten Job.
Das freut uns, wenn es rüberkommt, aber was du gerade gesagt hast, das ist auch, was wir so erleben. Das ist eigentlich das Gefühl zu sehen, dass du nicht alleine bist mit der Geschichte, dass die Geschichte, die wir erlebt haben, eigentlich eine Geschichte ist, die auch andere erleben und die daraus was gewinnen können. Das finde ich schon mal sehr, sehr positiv als Effekt von der ganzen Sache auch.
Ja, ich sag mal so, hier ist wirklich jemand, also einmal du mit deinem Buch, ja, Depressionen abzugeben, ich nehme die immer noch nicht. Und so hatten wir uns ja damals begrüßt und ich sag mal so, viele, es geht wirklich darum, dass man wirklich authentisch, dass es authentisch rüberkommt und dass die Leute das dann auch greifen können. Und da sind so wirklich ehrliche Dinge, wie du sie auch ansprichst, was ich auch so erlebt habe, sowas von wichtig. Und das, ich sag mal, ich nenne da mal ein ganz banales Ding, das hat mich komplett überzeugt. Also da ging es um die Erektionsstörung. Das ist nach wie vor, wo ich einfach dachte, ja, der Typ ist cool. Ja, ich meine, da spricht keiner drüber. Aber das sind Ängste, die man hat. Also ich kann das komplett nachvollziehen.
Du musst ja lernen, quasi damit umzugehen und du bist in einer Situation, wo du die Depression schon genug am Hals hast.
Ja.
Und dann noch zu sagen, ich fange jetzt an, irgendwelche anderen Sachen zu verheimlichen, das bringt dann überhaupt nicht weiter. Aber das muss man auch erstmal lernen, diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ich habe da meine Probleme und ich habe da damit auch Probleme. Und das ist halt alles so Sachen, die man nicht normal nicht anspricht. Und deswegen habe ich gedacht, dann stelle ich mich halt eher hin und versuche mal zumindest für andere auch ein bisschen zu sprechen, um so ein bisschen mehr Leuten Mut zu machen, sich Hilfe zu holen.
Definitiv. Und wie gesagt, du weißt selber, das ist ein langer Weg, das ist eine Odyssee. Ich habe es mir vorhin auch noch ein paar Mal im Vorfeld nochmal angehört. Es ist halt einfach auch so mit dieser Verweigerung, ja, was da angesprochen wird. Man ist da teilweise auch ausgeliefert in der Klinik und viele Sachen versteht man selbst nicht, geschweige dann die Angehörigen. Wenn man sich selbst nicht versteht, wie sollen es dann die Angehörigen tun? Ja, und deswegen, also die Bücher sind komplett authentisch und ich find's echt cool, dass ihr da rausgeht. Ich habe jetzt gerade gelesen, am 27. bist du, glaube ich, in Hildesheim, ist ja gar nicht so weit weg hier. Bitte?
Da sind wir mehrere Tage sogar. Wir werden nicht nur wir halten Lesungen in der Dombibliothek, aber wir werden auch an Schulen gehen. Gerade Katja, um dann ihr Buch zu präsentieren, weil das ist dann auch hauptsächlich ihre Geschichte, die wir dann präsentieren wollen, um mal die sich der Angehörigen, gerade der Angehörigen jugendlich mal zu darzustellen, oder Katja?
Ja, und auch um einfach da ein bisschen allen die Angst aufzunehmen, weil es ja nicht nur irgendwie auch später erst im Leben passieren kann, sondern auch sehr früh schon Thema sein sollte.
Ja, Katja, herzlich willkommen erstmal. Ich finde das total stark. Wir haben uns ja einmal ganz kurz irgendwo, ich weiß gar nicht, irgendwo haben wir uns mal, in Leipzig haben wir uns ganz kurz getroffen. Ich finde das total stark. Der Titel, klar. Und dass du auch da mit Unterstützung auch rausgehst und da auch so ein Stück weit Vorreiter bist und aus deinen eigenen Erlebnissen nicht nur dieses Buch geschrieben hast, sondern da jetzt, wenn ich das höre, auch an Schulen gehen, was ich sehr, sehr wichtig finde. Ja, ich selbst bin ja auch mit dem Schulprojekt Verrückt nach Und unterwegs und ich weiß, wie wichtig das ist, schon bei Kindern und Jugendlichen da Aufklärung zu leisten. Und ich finde es immer, wenn ein Betroffener, in dem Fall ja jetzt hier, die Tochter ist ja dann auch eine Betroffene, ja, dass man da rausgeht und sagt, hey, ja, weil das können die Leute greifen. Das können die Menschen greifen. Da ist jetzt nicht irgendeiner, der es aus dem Buch hat, sondern jemand, der es wirklich erlebt hat. Und das finde ich echt eine starke Leistung. Ja. Wie geht's dir so in der Schule damit?
Also ich hatte ja auch durch überhaupt meine Klassenkameraden gemerkt, dass es halt auch sehr viel Wissbegier in der Schule gab und alle eigentlich nur sehr viel über das Thema auch wissen wollten.
Ja.
Da habe ich dann auch gemerkt, dass man sehr viel in der Schule mal ansprechen sollte, weil es doch ein auch interessantes Thema schon für Jugendliche ist.
Ist es auf jeden Fall, weil ich sag mal, wenn wir die Zahlen sehen, wie viele Menschen betroffen sind, ja, das ist ja nur die offizielle Zahl, ich möchte die inoffizielle gar nicht wissen, dann muss ich sagen, sollten wir dort anfangen? Finde ich cool, weil es wird ja jahrelang mitgeschleppt. Und ich finde es wichtig, dass man einfach auch mal drüber spricht. Und dann mit jemandem, wo ich sage, okay, da ist jetzt eine Gleichaltrige, ja, und ich möchte einfach mal drüber sprechen. Und ich finde das so wertvoll und so wichtig und möchte da auch an euch Danke sagen, dass ihr diese Aufklärungsarbeit da leistet.
Sagen wir so, ich habe es ja bei mir schon gemerkt, als ich zum ersten Mal angesprochen wurde von der Schule, dass die mich das nicht mehr haben wollten, weil eben da auch gesagt wurde, der Bedarf ist da. Sie haben immer irgendwelche Klassenkameraden, die betroffen sind oder die Eltern betroffen sind. Insofern war ich dann echt begeistert, wo das dann das Projekt mit Katja dann hingekriegt haben und sie dann so tolle Sachen geschrieben hat, dass wir dann auch quasi die andere Perspektive für die Schulen auch nochmal präsentieren können. Weil eigentlich ist es so ein Gesamtpaket, was man vermitteln sollte. Weil ich habe viel erlebt, dass Schüler auch gefragt haben, ich habe einen Klassenkameraden und ich habe einen Freund, der ist betroffen, der hat Depressionen, wie gehe ich denn damit um? Und wenn ich das dann erzähle, als jemand, der mittlerweile über 50 ist, kommt das gar nicht so authentisch rüber, wenn das eben meine Tochter erzählt, die es halt wirklich live erlebt und live damit umzugehen gelernt hat.
Genau, genau. Ich finde cool, dass du die Katja da so unterstützt. Und ich finde euer Projekt da auch wirklich total ehrenwert, ehrlich und cool und kann dann nur sagen, weiter so, weil es ist authentisch und ich war jetzt letzte Woche auch bei Studenten, die soziale Arbeit studieren und da ist es auch wichtig, dass die einfach auch mal, sage ich jetzt mal, da habe ich das gemerkt, dass die dann auch sagen, okay, hier habe ich jemand aus der Realität, der kann uns Dinge rüberbringen, die wir hier so im Trockenschwimmen gar nicht lernen.
Ja, also diese Idee, die wir auch schon ein paar Mal hatten, zu sagen, wenn man eine Veranstaltung macht, ich hoffe, das kriegen wir den Hindelsam auch so ungefähr hin, dass man quasi sowohl den Experten da hat, als auch den Betroffenen, weil es sind beide Seiten eigentlich wichtig, nicht nur eine.
Definitiv. Und so ist ja das zum Beispiel Verrückt nach Und ist ja so aufgebaut. Da ist immer ein fachlicher Experte und ein persönlicher Experte.
Ja, das ist echt die Idealkombination, genau genommen.
Genau. Und die Überraschung ist immer, als dritten Punkt gibt es immer eine Überraschung und da gibt es halt nicht irgendwas Süßes, sondern irgendwann outet sich dann der persönliche Experte, nachdem man mehrere Sachen schon oder am Vormittag gemacht hat, mehrere Projekte. Das ist immer unterschiedlich, was man da so vorher speziell für die Klasse raussucht. Und dann fängt man an zu erzählen, was man, dass man psychisch erkrankt ist. Und da ist immer irgendwie so, wie hätten wir jetzt gar nicht gedacht.
Nee, ja? Also, der klassische Reaktion, die klassische Reaktion ist meistens, du nie.
Ja, du nie, genau.
Von wegen, das kann jeden treffen. Das ist ja, glaube ich, das, was dann so gut rüberkommt, wenn man dann sagen kann, guck mal hier. Man hat mir das früher nicht angesehen, man sieht mir das heute nicht an. Das ist eine Sache, die kann jeden treffen. Jeder, der auf der Straße an dir vorbeiläuft, kann theoretisch depressiv sein. Also insofern, und man weiß ja, wie viele Zahlen, wie du sagtest, man weiß ja schon, die offiziellen Zahlen sind eigentlich erschreckend genug.
Ja. Wann ist das vom 27. bis, wie lange seid ihr in Hildesheim?
Wir sind am 26.30 waren, 27. ist wohl morgens waren schon Schulen, abends die Lesung um 19.30 und am Dienstag haben wir wohl auch noch mal ein paar Besucher an Schulen, wo wir dann ein bisschen unsere Geschichte erzählen sollen, also wo wir auf die Bühne setzen und mal aus dem Nähkästchen plaudern quasi.
Okay, vielleicht komme ich mal rüber gedüst, würde ich Ihnen nochmal Bescheid sagen.
Und freuen.
Würde ich auch sehr interessant, sehr spannend finden. Um einfach da auch mal zu gucken und hier dann über unsere Internetseite vielleicht das auch mal ein bisschen weiterzugeben, weil ich es so wertvoll und so wichtig finde, dass Menschen, die auch betroffen sind, in welcher Form auch immer, ob das jetzt ein Betroffener ist, ob das das Kind eines Betroffenen ist, also ein Angehöriger, ja, dass man, dass es Menschen dort gibt, wie wir das jetzt sind, die offen damit umgehen können. Ja, also mir wird immer gesagt, dass du das so kannst. Ja, gut, ich kann es jetzt nun mal. Ich kann viele andere Sachen nicht. Ja, und aber dann ist es auch schön, dass man dann rausgeht und sagt, okay, ich breche jetzt hier meine Lanze und wir sind ja auch alle Träger der grünen Schleife, ja, voller Stolz. Und deswegen sollte das auch unsere Aufgabe sein, da rauszugehen, die es können und um den anderen Mut zu machen und zu sagen, naja, ich probiere vielleicht auch mal so ein bisschen rauszugehen.
Weil ich sage, ich möchte mal irgendwann erreichen, dass ich sagen kann, so, ich brauche nicht mehr erzählen gehen, weil keiner hat mehr Angst davor, alle trauen sich, dann haben wir es geschafft, dann sind wir mit der Geschichte durch. Aber ich glaube, das wird dann Weichen dauern.
Ja, wir wollen ja ein bisschen was zu tun haben. Du hast schon recht, das wäre so das Traumziel. Unsere Vision, deine Vision, eure Vision, meine Vision. Ja, und das ist auch schön an Visionen, zu arbeiten und zu wachsen. Ja. Möchtet ihr noch was den Hörerinnen und Hörern sagen?
Ja gut, unser beider Motto eigentlich immer, Leute, lernt von unserer Geschichte, es ist eine Krankheit, keine Charakterschwäche und vertraut euch Menschen an, die euch wichtig sind. Geld hat das, was ich dazu auch. Also das war eben die Menschen, die einem was bedeuten, Bescheid wissen, damit sie wissen, wenn man mal komisch, in Anführungsstrichen komisch ist, was dahinter steckt.
Sehr schön. Katja, magst du den Jugendlichen noch was mit auf den Weg geben?
Auch einfach, dass man in der Familie beispielsweise auch versuchen soll, zusammenzuhalten und irgendwie durch die ganze Zeit auch durchzukommen, ohne... auch wenn es halt nicht immer so leicht ist und man irgendwann denkt, man kann nicht mehr, dass man irgendwann immer einen Weg finden kann.
Eine sehr schöne Message, in der Familie zusammenzuhalten, nicht auseinanderzubrechen, wenn man in der Familie vielleicht nicht so, ich kenne viele, die den Halt in der Familie nicht haben, aus unterschiedlichsten Gründen, wir wollen den Menschen trotzdem Mut machen, ihr werdet irgendwo Menschen finden, wenn ihr sie sucht, denen ihr euch anvertrauen könnt und das ist ganz wichtig, das
genau,
Reden.
Das braucht man sich am besten ein anderes Fangnetz, aber man sollte nie alleine das Ganze angehen wollen, sondern versuchen sich immer Hilfe und Unterstützung zu suchen.
Genau, ihr werdet immer Menschen treffen, wenn man es dann möchte, mit denen man sich unterhalten kann. Es ist nicht immer einfach, aber man kann ja erstmal im World Wide Web ein bisschen schnüffeln, wo, wie, was und dann den Kontakt suchen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ich möchte mich nochmal bei euch bedanken für diese beiden tollen, wichtigen Werke, dann für eure Arbeit, die ihr da draußen leistet und ich schaue mal, dass wir uns dann in Hildesheim sehen und wünsche euch noch einen schönen Abend. Weiter so. Vielen, vielen Dank.
Danke fürs Interesse.
Jo, gerne. Bis dann. Schönen Abend. Tschüss. Ja, zwei wichtig, interessante Bücher. Was sagt ihr dazu als Nicht-Betroffene?
Ja, also vom Thema her schon sehr ansprechend auf jeden Fall, beide Titel, und auch sehr berührend, so die beiden zu hören, finde ich. Ja.
Ja, ich finde es auch spannend. So ein Buch als Jugendliche zu schreiben, sicherlich mit der Unterstützung des Vaters und wie auch immer. Aber dann auch zu sagen, ich gehe jetzt hier auch mit raus, weil ich es auch wichtig finde, dass es anderen Kindern, Jugendlichen was mit an die Hand gibt. Und wie der Uwe auch gerade eben schon gesagt hat, wichtig ist, dass die Leute können das greifen oder die Menschen greifen, die vielleicht ihr Alter sind oder ihr wie auch immer, die es selbst erfahren haben. Da ist man viel näher dran, finde ich.
Auf jeden Fall.
Also die Erfahrung habe ich auch.
Diese Offenheit halt.
Diese Offenheit und dann halt einfach so, ey, das ist eine von uns, ne? Das ist hier so, oder der ist einer von uns hier, ne? Der ist über, wie Uwe sagte, er ist über 50, was soll er jetzt den Kids beibringen, ja? Aber wenn da jetzt die Katja mit dabei ist und die Kids sagen, das ist Augenhöhe jetzt hier, ja, ist keiner, der sagt, ja, du musst das so machen. Nee, das ist jemand, oh, da ist der Papa, da ist die Tochter und die hat das alles wirklich miterlebt und ja, ich habe da zu Hause auch irgendwo was und oder vielleicht mein Freund oder Schulfreund oder Freundin oder in der Clique, ja, gibt's überhaupt noch Klicken heute? Ja, komisch. Ja, gibt's noch Klicken, ja? Ach, wie manchmal so.
Vielleicht anders.
Ja, genau. Ja, jetzt kommen wir zur Jessica Kampe. Jessie, ja. Du bist im Bereich tiergestützte Therapie unterwegs. Kurz vorgestellt hast du dich ja vorhin schon. Was ist tiergestützte Therapie?
Tiergestützte Therapie, also erstmal vorab, ich behandle nicht die Tiere, sondern die Tiere unterstützen mich bei meiner Arbeit.
Ich hatte mich schon gewundert, was du hier machst.
Ja, weil viele mich immer gefragt haben, was ich mit meinen Hunden, nein, meine Hunde unterstützen mich in meiner Tätigkeit. Ich bin Ergotherapeutin. Und die begleiten mich und somit komme ich halt an manche Kunden halt wesentlich besser durch die Unterstützung der Hunde voran als ohne, sagen wir es mal.
Also stelle ich mir das so vor, du bist klassische Ergotherapeutin.
Ja.
Wie man so im Klinikkontext sagt, Basteltante.
Leider.
Ja, ich meine, ich finde das jetzt gar nicht.
Immer noch, das stimmt, ja. Und ich finde das jetzt auch nicht so schlimm.
Ja.
Ich sag ja selber, ich bin.
Bisschen ran, das Mikro.
Okay. Ich sage ja selbst von mir, ich bin Ergotante. Ja.
Du bist Ergotante, finde ich auch Basteltante besser, oder?
Ja, aber das ist immer so, wir basteln ja nicht nur, ne? Wir machen ja auch noch viel mehr.
Ja, die
Wege... Es
wird
immer nur so reduziert auf dieses Basteln, ja.
Ja, aber ich meine so, wenn man vor, was ich, 10 Jahren in irgendwo, in irgendeine Ergotherapie gekommen ist, da ist halt eben nur gebastelt worden.
Das stimmt, größtenteils machen wir es auch noch, muss ich ja,
ja
auch sagen.
Ja, ich meine, dazu. Man kann das jetzt gestalten, denn man kann das jetzt wie auch immer, ja, man kann auch einfach, als Kind hat man da auch gebastelt. Warum kann man da nicht heute sagen, basteln?
Ist ja auch nicht verkehrt, wie gesagt, viele wissen das ja noch, ja? Die setzen halt Ergotherapie gleich mit der Basteltante.
Ja, ist doch schön.
So ist das
halt. Es ist doch schön. Also ich habe gute Erinnerungen an meine Kindheit, an die Basteltanten.
Sehr schön. Na, dann bin ich ja beruhigt.
Ja, und da muss ich doch jetzt nicht das Rad neu erfinden. Und aber die wird jetzt sicher mal so ein bisschen echauffiert. Ja,
es ist ja nicht schlimm. Ich sage immer, ja, ich ist okay. Aber man sollte es nicht nur an dieses Basteltanten halt hochziehen.
Nein, das ist ja meistens im Kontext, wenn du dort in der Klinik bist und dann kommst du da so voll mit Medis zugedröhnt, irgendwo sollst du
dann
dich da melden. Und dann sollst du da rein und dann siehst du da schon irgendwelche Batiktücher und irgendwelche Pettichrohre rumstehen, wo du einfach schon siehst, oh nee, schon wieder basteln. Ja, aber das ist es ja nicht. Ja,
nicht
es
nur.
Ist nicht
Nein.
nur. Ja, also ich hatte mal im Rahmen von Ergotherapie sogar Triggern. Das habe ich überhaupt nicht verstanden.
Ja gut, okay, da sind wir meistens eigentlich nicht für. Da macht ja denn, Triggern ist ja mehr Physio, würde ich mehr sagen, in dem Bereich.
Hatte ich auch gedacht, ja. Aber ich musste dort in einen Raum, da war zumindest ein Batiktuch und eine einen Korb drapiert auf einem Tisch in der Mitte und dann sagte die, machen Sie meinen Oberkörper frei. Soll ich jetzt hier einen freien Oberkörper und Korb flechten oder was? Also ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Dann sagte, nee, Sie werden hier Träger. Ich sag, was werde ich? Ja, das wollte ich übrigens vorhin auch noch dem Uwe sagen, dieses Wort triggern. Ja, ich glaube, viele Menschen wissen auch gar nicht, was triggern ist. Mhm.
Genau.
Ja, ich meine, es gibt ja einmal dieses Triggern am Körper.
Ja.
Und ich sage mal so, wenn man hier im Bereich unterwegs ist, wenn man sich kundig machen möchte, so auf Seiten, die mit Psyche zu tun haben, da steht manchmal auch so, wenn jemand was schreibt, Achtung Trigger, ja, da wissen viele gar nicht, was es ist. Auslöser.
Ja. Genau.
Na, kann man doch so sagen.
Ja, deswegen.
Und so bin ich auch mit der Hanne, also mit meiner Mutter, den Tag, als ich die Bücher abgeholt habe, auch ins Gespräch gekommen. Und da sind wir darauf gekommen. Es wird zu viel Fachsprache angewendet, meines Erachtens.
Definitiv, das stimmt.
Warum wird das gemacht? Stelle ich mir die Frage. Weil in der Einfachheit liegt's doch, finde ich.
Mhm.
Ja. Aber der Auslöser war jetzt. Ne? Der.
Ja.
Warum muss ich da Trigger sagen?
Es hört sich halt besser an.
Ja, aber keiner versteht es. Was ist denn da jetzt nur besser?
So ist es aber leider,
es
ja.
Es hört sich schön an. Ich habe es nicht verstanden, aber es hört sich schön an.
Ja.
Ja. Jedenfalls hast du Ergotherapie.
Genau.
Gelernt?
Gelernt, genau. Ich bin ausgebildete Ergotherapeutin, arbeite jetzt seit 7 Jahren auch in dem Beruf. Und seit 5 Jahren begleiten mich halt meine 3 Hunde.
Ja, alle 3 noch nicht seit 5 Jahren, aber irgendwann bist du auf den Hund gekommen.
Ja, na gut, seit 5 Jahren begleiten mich meine 2 Großen und der Kleine jetzt 1 Jahr.
Okay.
Ja.
Und wie kommen wir jetzt da drauf, als Ergotherapeutin sich jetzt einen Hund anzuschaffen? Also, mit dem zu arbeiten, meine ich jetzt.
Ja, aber gut. Also eigentlich war es so, ich war im ersten Ausbildungsjahr und war in der Messe Leipzig. Und da stand ganz tief in der Ecke ein kleiner Stand mit einem Hund und einer Frau.
In der Ecke?
Ja, das war noch nicht bekannt zu der Zeit, die tiergestützte Arbeit.
Okay.
Also nicht so groß, wie sie jetzt halt ist. Und das hat mich aufmerksam gemacht. Und deswegen dachte ich mir, das klingt sehr gut. Hab da auch einen Flyer. Den Flyer habe ich heute noch von der Dame.
Okay.
Und dann dachte ich mir, das könnte man später mal verbinden.
Mhm.
Dass jetzt natürlich Huskies werden würden, daran ist eigentlich mein Mann schuld. Ja, weil...
Der wollte mit dem Schlitten im Winter unterwegs sein.
Nee, der hat aber gesagt, wenn Hund, dann schwarz-weißer Husky, Rüde, was anderes kommt nicht ins Haus.
Ja. Durfte der das bestimmen?
Ja, natürlich. Nein, wir haben vorher auch noch, sind auch noch zu Züchtern gefahren und haben auch noch so eine Touren gemacht mit den Huskies. Aber er hat sich halt total verliebt in die Rasse.
Mhm.
Und was tut man nicht als Liebe, ja? Also zog der Iron damals bei uns ein.
Das wird eine ganz lange Sendung.
Nein, ganz kurz, wie gesagt, und durch den Iron habe ich dann mitbekommen, dass meine Arbeit im Wesentlichen viel effektiver sein kann, nur durch die Anwesenheit vom Iron teilweise schon. Und deswegen kam dann die Idee.
Mhm. Sind die jetzt... Also Huskies würde ich jetzt vielleicht nicht auf die Idee kommen, ein Husky, sage ich jetzt mal, wir kommen ja noch drauf, wo du überall tätig bist, würde ich nicht auf die Idee kommen, mir da einen Husky vorstellen.
Ja, aber gerade Huskies, also die sind ja sehr stur und eigensinnig und spiegeln eigentlich uns Menschen sehr gut wider. Also meine Kunden lieben das einfach, weil die sehen, naja, das ist so, ja, wenn du so einen Hund hast, der auf Kommando sitzt, Platz, Füßchen und so, das ist sehr... für einen Menschen, ach ja, schön. Aber wenn du denn doch so mal so einen Sturkopf sitzen hast und du sprichst halt nicht ordentlich mit ihm, dann macht er das auch nicht. Und so wiederum arbeiten meine Kunden ganz anders. Sie müssen sich halt mehr von der Haltung her mehr zeigen. Sie müssen eine klarere Aussprache, vielleicht auch das Handsignal richtig setzen. Und das ist es, was es ja ausmacht.
Mhm.
Diese Individualität, dieses, ach, der ist ja so drauf wie ich so ein bisschen. Ne? Und das ist es halt. Und der Husky ist halt... Ja, das kann man vielleicht auch mit einer anderen Hunderasse, aber...
Nein, mich hat es jetzt nur gewundert. Also, denke ich mal, so im Volksspiegel ist es so, ein Husky, der muss viel bewegt werden, da brauchst du Schnee, da sicherlich kann man da auch so einen Sommerschlitten nehmen.
Ja.
Habt ihr sowas? Macht ihr sowas auch? Oder?
Ja, also wir wandern sehr viel und da haben wir halt einen Bollerwagen und den haben wir umgebaut und da sind unsere Hunde dran und unsere Kinder im Bollerwagen drin. Und dann geht's halt los. Ja, also, und ich mache auch Dockscootern.
Dockscootern, ja. Ist schon wieder Englisch.
Ja, man sagt halt eigentlich, es ist ein Roller für Erwachsene, wo die Hunde vorne dran sind und dann fährst du halt los.
Ah ja.
Ja. Ist halt aber besser als Fahrrad. Ich bin vorher Fahrrad gefahren, aber da ist das Sturzrisiko sehr groß mit drei Huskies vorne dran.
Ich dachte jetzt beim Fahrrad.
Nein.
Allgemein. Ab mir wissen, Alkoholpegel schon, ja.
Ja, gut. Nein, und deswegen, das machen wir als Ausgleich, aber nicht dieses Dauerziehen. Also, was man jetzt den typischen Husky halt immer vermittelt. Nein, der Husky ist eigentlich auch ein sehr ruhiges Wesen. Und auch diese Entspannung, die er ausstrahlt.
Mhm.
Ja, er ist sehr trottelig, kommt halt in den Raum, total chillig. Das ist auch der Husky. Es ist nicht dieses hyperaktive Tier, was man eigentlich immer so aus dem Fernsehen kennt.
Mhm.
Weil das sind die Zughundesport, ja.
Kann man die in zwei Linien züchten irgendwie? Ich meine, ich kenne
ja,
das ja vom.
Die gibt es in zwei, genau. Meine sind jetzt mehr die Showlinie.
Okay.
Ja, also, und dann gibt's noch die Lauflinie. Es gibt auch ganz verschiedene Rassen von Huskies. Also es ist nicht Huskies gleich Husky. Ah, also ich habe die Sibirien-Huskies, die mehr auf dieses Freundschaftliche und die akzeptieren jeden Menschen. Die würden jetzt auch mit dir mitgehen.
Soll das heißen?
Nachteil, ja?
Was soll das jetzt? Die würden selbst mit dir mitgehen?
Ja. Nein, ich meine jetzt, auch wenn sie dich nicht so oft sehen würden, sie trotzdem mit dir mitgehen.
Okay.
Ja, das ist halt... Kam vielleicht jetzt ein bisschen.
Ja, nein, das war doch, ich habe das alles schon verstanden. Wir machen auch heute auch ein bisschen Lachtherapie,
ja,
nebenbei.
Ja, das ist auch wichtig.
Das ist auch wichtig und gesund.
Genau.
Also total spannend. Und also jetzt haben wir richtig eine Menge über unterschiedliche Huskies erfahren. Und dass es für dich Türöffner sind.
Definitiv.
Für deine...
Verschiedene Kunden.
Für deine, du nennst es Kunden, Klienten oder?
Naja, ich nenne es meistens Kunden, ja, weil Klienten, das hört sich immer so rechtsanwaltlich. Ich finde, wie gesagt, wenn du sagst Basteltante, dann komme ich an und sage, ich will zu meinen Klienten. Na, das ist
ich bin ja die Basteltante, ich will zu meinen Klienten. Ja.
Klingt gut, ja.
Ja, zumindest schon mal der Lacher auf deiner Seite,
ja,
oder die Verwirrtheit.
Definitiv, ja.
Das ist,
nee, wir bleiben bei Kunden, das klingt halt.
Ja. Da komme ich gleich zur nächsten Frage. Wer sind denn deine Kunden?
Also das Spektrum ist sehr groß. Es kann von Senioren bis hin zu Kindern, aber auch Behinderte. Also weil das ergotherapeutische Feld ist ja definitiv auch sehr groß. Und dementsprechend kann ich ja auch die Hunde mit einsetzen. Also daher habe ich eigentlich ein sehr breites Spektrum an Kunden, die ich betreuen kann.
Ich würde erstmal sagen, wir... Also du und die Hunde und Ziele und etwas bewegen, passt ja auch zu deinem Musikwunsch.
Ja, definitiv.
Und ich würde sagen, den haben wir erstmal rein und dann gehen wir da nochmal zu 3-4 Fragen, die ich dann noch ein bisschen intensiver habe. Dein Wunsch ist welcher und warum?
Mein Wunsch ist von Survivor Eye of the Tiger und das ist so ein... schnelles Lied, für mich schon ganz wichtig, weil das die Filme Rocky damals habe ich mit meinem Papa auch schon immer geschaut und das hat mir immer gezeigt, egal wie tief du bist, du musst dich nur anstrengen, um deinen Weg zu gehen. Also egal, was dir für Steine in den Weg gelegt werden, bau was draus. Und dadurch ist das halt gekommen und er begleitet mich aber auch schon ewig lange.
Als Ossi auch ein leichtes, aus nichts
so,
was machen.
Ja, ja. Muss man immer laut aufdrehen, wenn ich den höre und das ist halt so bewegend.
Ja, meinst du, dann drehen wir mal laut auf, ne? Ja, I'm of the Tiger. Das Spannende sind die Gespräche, wenn hier Musik läuft oder ein Beitrag. Ja. Also, das ist schon sehr interessant, was man hier so alles erfährt. Und das kann man natürlich nicht alles in der Sendung bringen, aber das Schöne sind so die Anekdoten dahinter. Jessie, du hast dich ja jetzt nun selbstständig gemacht. Du hast ja vorher als Ergotherapeutin gearbeitet und hast jetzt dann dich nach langem Hin und Her, nach allem Abwägen...
Dann doch entschieden.
Entschieden, dich selbstständig zu machen, um halt einfach auch ein Stück weit auf dich zu achten.
Mhm.
Ja, weil du bist ja auch ein sehr engagierter Mensch und man kann nun mal nicht auf allen Hochzeiten tanzen.
Das ist definitiv.
Ja. Und seit Januar bist du dort so unterwegs, hast gute Kontakte auch zu den ehemaligen Arbeitgebern, die jetzt einfach auch noch sagen, ja, ist okay.
Die werden auch schon Kunden teilweise.
Die sind, finde ich aber schön, dass man sagt, okay, dann buchen wir sie eben dazu. Mhm. Ja, schon haben wir wieder eine freie Arbeitsstelle. Du bist glücklich. Genau. Rundum wird alles gut. Wer bezahlt sowas?
Also leider wird es von den Krankenkassen noch nicht bezahlt. Daher ist es eine Eigenleistung. Ich habe es jetzt so, ich habe Einrichtungen, die das finanzieren. Die sagen, okay, wir buchen dich für Gruppen. Hm. Und dann können halt, meistens sind es jetzt Senioreneinrichtungen, und dann können halt die Bewohner kommen denn dahin. Und dann mache ich halt eine komplette Gruppe.
Ja.
Ich habe aber auch einzelne Kunden, die wiederum das selbst bezahlen. Die sagen sich, gut, okay, ich möchte das gerne. Ich habe auch viele, die keine Angehörigen großteils haben, und da gehe ich dann hin, und aber die sagen, die bezahlen das dann selber. Mhm. Also es ist eine reine Eigenleistung.
Reine Eigenleistung, wie gesagt, in einem Klinikkontext oder in einem Seniorenheim, die verpacken das irgendwie im Gesamtpaket, glaube ich.
Ja, na, das wird dann genau.
Wie die das machen, wollen wir gar nicht wissen.
Was die da immer so anbieten, und dann daraus kommt das aus diesem Topf, denke ich mal. Mhm.
Auf was circa muss ich mich für Kosten einrichten, wenn ich das privat machen möchte?
Also es kommt jetzt drauf an, möchtest du jetzt eine Einzeltherapie, da bin ich meistens so 30 bis 45 Minuten bei demjenigen drin, und das kostet dann bei um die 50 Euro. Mhm. Gruppe ist dann schon wieder eine Stunde, und da sind wir bei 80.
Pro Person?
Nein. Für die 10er. Also ich sage immer so 10 Bewohner, weil dann hat jeder Bewohner etwas davon. Also eine Gruppe besteht aus 10 Bewohnern und kostet dann das Komplettpaket 80 Euro.
Nee, ich meine jetzt, wenn ich jetzt so nicht in irgendeinem Altenheim bin, sondern ich bin jetzt zu Hause.
Eine einzelne Person, genau. Dann
sind diese
Einzeltherapien, und da sind dann 50 Euro.
Und wenn ich jetzt sage, ich hole mir jetzt hier einen Schacktitz, hole mir jetzt noch 5 Leute dazu, dann kann ich da bei dir auch eine Gruppe buchen.
Eine Gruppe, genau.
Das ist doch mal ein Highlight.
Ja. Auf jeden Fall, ja.
Ja, da sollten wir doch mal irgendwas spinnen und da in dem Kräuterhof mit kochen. Also warmes Frühstück gibt's dann.
Auf jeden Fall, ohne Kaffee bitte, ja.
Einen schönen Tee dazu, klar. So eine Therapieeinheit, ein bisschen was so, das würde gehen. Wenn ich jetzt hier sage, ich habe hier so 5, 6, 7, 8 Kumpels, so dass wir 10 Leute wären, wir wollen dich buchen, zahlen wir 80 Euro.
Das geht alles. Wie gesagt, ich bin auch in Kitas, waren wir jetzt auch. Mhm. Die haben uns auch da, die lernen dann halt mal den Umgang überhaupt mit Hund.
Ja.
Ja, weil viele Kinder wissen gar nicht, die kennen zwar Hunde so, haben aber Hunde noch nie live gesehen. Und dann komme ich halt mal hin, und dann können die halt mal sehen, erstmal, das ist ein Husky. Ja, ist schon was Besonderes. Mhm. Na, und dann, wo fasse ich den Hund an, wo nicht? Und so lernen die das dann halt auf spielerische Weise.
Das zahlt dann aber die Kita, oder?
Das zahlt meistens dann der Träger. Genau. Die sagen, okay, wir laden dich ein, wir möchten unseren Kindern das mal bieten. Und dann. Hm.
Aber ich finde das spannend, wenn jetzt so Menschen draußen sagen, wir sind jetzt hier so eine Truppe, wir wollen jetzt hier einfach mal zum Beispiel eine Selbsthilfegruppe.
Das geht alles.
Wenn jetzt eine Selbsthilfegruppe sagt, Mensch, du, wir buchen das jetzt mal. Es muss ja dann nicht in dem Raum der Selbsthilfegruppe sein, das kann ja dann auch irgendwie auch, draußen dann sein, weil es soll ja wieder Frühling werden. hoffe ich, wegen den äußeren Einflüssen an die Depression. Das finde ich ja spannend.
Das ist alles machbar. Und durch den Hintergrund der Ergotherapie kann man da natürlich ganz viel noch machen.
Ja. Das ist ja echt spannend. Warum zahlen das die Krankenkassen nicht?
Problem ist, ich müsste jetzt eine Praxis haben, also als Ergotherapeutin, und aber für mich rentiert sich's halt ja nicht, weil ich die meisten Kunden Hausbesuche habe, und dann würde die Praxis sozusagen dastehen. Mhm. Und deswegen, es ist zwar mal irgendwann in Zukunft mal angedacht, dass ich auch in die Richtung noch gehe, aber bis jetzt erstmal, für den Anfang erstmal so.
Gut, nach einem Monat ist jetzt schwierig zu fragen, in welcher.
Der war gut, echt.
Ich sag mal, ich bin da guter Dinge, weil wir kennen uns ja auch schon eine Weile und seit einiger Zeit auch ein bisschen intensiver. Du hast das ja auch sehr gut und auch lange abwägen können oder hast das auch wirklich so in die Waagschale geworfen, mache ich es nicht, ja. Wie mache ich es? Hast du einen guten Background? Also du startest ja nicht von nicht in Jormischt, wie man so schön im Slang sagen würde, sondern du hast ja da schon irgendwie dich da im Vorfeld auch ein Stück weit abgesichert und das kann ja nur besser werden. Ja, am Hungertuch wirst du weiter jetzt nicht.
Na, ich hoffe jetzt nicht, aber wie gesagt, ich habe ja schon seit 5 Jahren freiberuflich meine privaten Kunden und jetzt halt haben wir gesagt, wir gehen jetzt den Schritt.
Ja, ich finde es auch gut, das ist, also sage ich jetzt mal, eine überlegte Selbstständigkeit. Nicht, dass wir dich dann hier später auch nochmal so als Burnoutler im Team begrüßen dürfen. Ja. Das wollen wir ja nicht. Also bist du mal gerne herzlich willkommen hier bei uns und wir sehen uns ja auch wieder zum Festival.
Ja.
Ja, bei der Nancy steht das und ich weiß, ich mach keinen Druck, nein. Die Schelte musste ich mir vorhin ja schon anhören. Also, liebe Leute, Huskies ist interessant. 10er-Gruppe ist, glaube ich, das höchste, oder?
Ja, naja, es sind meistens so 15, aber so mehr als 20 sollten es jetzt nicht sein, weil es möchte ja auch jeder was haben davon. Ja, und mich trägt nichts, wenn ich bei links anfange und komme rechts an und der links hat alles vergessen, was ich wollte. Also.
Ja, also Leute, wenn ihr jetzt irgendwie so eine Truppe seid, sucht euch noch ein paar zusammen, ne? Teilt euch das Geld. Das ist dann ein Schnapper, muss ich sagen. Finde ich irgendwie.
Ja.
Und ich glaube, das Geld hat man dann auch über. Da muss man jetzt nicht in irgendeinen Freizeitpark fahren, um sonst irgend sowas. Ja. nee, da, ich, Tiere sind ja auch wichtig. Ja, und vielleicht findet der eine oder andere dann auch den Bezug zu einem Tier.
Ja.
Ja, und fängt da dann vielleicht erstmal sinnvollerweise an, vielleicht zu einem Tierheim zu gehen und zu sagen, ich hol mir jetzt mal so, wie nennt man das, so ein Hund zum Ausführen oder eine Katze oder.
Ja, dass man erstmal schaut, ob es.
Erstmal schaut, ob das überhaupt was ist.
Von der Rasse her, wie gesagt, man muss ja nicht gleich mit einem Husky anfangen.
Nein, es geht ja gar nicht darum, aber dass man, sage ich jetzt mal, auch so den Bezug findet und sagt, Mensch, so ein Tier ist gar nicht mal so schlecht.
Genau.
Ja, und von daher ist das ein guter Weg. Da dann vielleicht auch mal, weil die Tierheime sind voll. Ja, und ich glaube, die sind da auch glücklich und froh, wenn da mal einer zum Gassi führen kommt und da vielleicht dann auch später mal sagt, das traue ich mir jetzt zu, ich bin jetzt soweit, wieder Prozess, ja, wird seine Zeit dauern. Bringt ja auch nichts, jetzt auf Teufel komm raus, sich dann ein Tier anzuschaffen und dann irgendwie so nach 1-2 Monaten irgendwo wieder auszusetzen, das ist es ja nicht.
Nee.
Ja, gibt ja auch andere Möglichkeiten, wie sagt da im Tierheim, sag ich mal, da ein bisschen vielleicht auch mitzuhelfen oder wie auch immer oder vielleicht auch mal zu gucken, vielleicht mal irgendwie, wenn man jemanden kennt, der vielleicht arbeitet, wo man sagt, ich würde mal auf deinen Hund aufpassen, so, ne, und würde das einfach mal probieren. Ja, das ist ein guter Türöffner, also.
Definitiv.
Ich würde beide Sachen nochmal, also das, eure Karten auch nochmal mit den Kontaktdaten bei mir auf die Seite setzen, dass man da nochmal gucken kann und wenn wir, möchtest du nochmal deine Internetseite, hast du Internetseite?
Ich habe auch eine Internetseite, www.jessis-tiergestützte-ergotherapie.de.
Spannend, das ist alles zusammengeschrieben.
Ja, ich weiß. Mit Absicht.
Mit Absicht, warum?
Naja, sonst immer, sagen sie mal, kommt da noch ein Punkt, kommt da jetzt noch ein, ja, so sagst du es, weg und fertig. Denk mal an die Einfachheit, weißt du?
Sehr cool.
Du musst einfach denken.
Ja.
Sonst viel zu kompliziert. Ausrufezeichen, Leerzeichen. Nein.
Ich würde trotzdem erstmal drüber sitzen und gucken. Typisch deutsch, wo ist der Haken?
Ja.
Wo muss jetzt hier der Punkt das kommen? Nein. Also, Jessis tiergestützte UE.
Jetzt kommt's. Gestützte
ergo.de.
Genau.
Naja.
Ich habe schon das Ergotherapie extra abgekürzt, ja, also.
Mhm. Matze, guck du mal. Spannend, ne? Ja, ja, bei dir ist eine Ziege drauf. Auf deiner Karte. Dich finden wir wo?
www.little-food.com. Siehst du? Schreib's zusammen, hast du das nicht?
Ja, toll.
Also Little wie klein.
Little wie klein.
Nicht wie Little, der Einkaufsding.
Nein, Little wie klein und dann...
Doppel-T?
Genau, Doppel-T-L-E. Minus Food, also F-O-O-D.
Mensch, hätte Essen schreiben
dort,
genau.
Dot.com.
Ja.
Och, dieses Americani.
Aber aufgeschrieben sieht sehr schön aus.
Ja, das glaube ich.
Ja, dann schreibt mir das nachher nochmal auf. Ich mache ein Foto und setze es dann bei Facebook.
Hab ich dir doch geschickt, die Karte.
Ja, die Karte, aber ich wüsste einfach nochmal aufschreiben.
Ja,
weil
dann
sitzt
doch.
Nee, ich schreibe mir das selber auf.
Ach so, okay.
Und dann mache ich dann ein Foto und dann setze ich das da rein.
Okay.
Ja, Mädels, habt ihr noch Fragen? Möchtet ihr noch was loswerden? Kurz, 5 Minuten haben wir noch. Wir wollen noch ein bisschen Musik spielen, ein bisschen was. Ja, 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 Matze. Wir lassen. Nee, den kriegen wir ja nicht mehr. Nee, das ist den immer. Genau. Mhm. Ja.
Nee, schön Musik hören, das hört sich doch gut an, oder?
Ich denke auch, dass.
Ja.
Das Kind schreit schon, also.
Das Kind schreit schon. Ja, Jessie hat ein Kind mit.
Ein Kind mit.
Ja.
Mein Kind, bitte.
Eines ihrer Kinder.
Boah, jetzt.
Wie viele?
Ich habe zwei.
Zwei hat sie doch vorhin gesagt. Also ein bisschen mehr Konzentration hier im Studio.
Jetzt kommt's, ja.
Ja, ich möchte zum Abschluss dieser Jahresauftaktsendung noch informieren, am 11.2. hören wir uns wieder. Da geht es um multimodale Schmerztherapie, was ich auch ein sehr, sehr interessantes und wichtiges Thema finde, weil Schmerzen, wo auch immer sie herkommen, können auch zu Depressionen führen und vieles liegt ja auch darin, dass wir verkrampfen, dass der Körper das widerspiegelt. Und das ist spannend. Ich war jetzt selbst erst vor kurzem dort. Dieses Biofeedback, das ist echt der Wahnsinn. Das werden wir dann aber alles vorstellen, weil sagst du ja richtig, die Kurve steigt jetzt an hier und dann werden sie mal, ach, die ist angestiegen wie so eine V1. Ja? Also das ist so, das war echt extrem, wo man dann wirklich mal an einem Bildschirm sieht, ja, jetzt ist die Kollegin weg, die eigentlich da von der Selbsthilfegruppe hier ein bisschen was von den Schmerzlotsen aus Stassfurt dazu sagen wollte, aber dann mache ich das, den Herrn Dr. Rehwinkel, den Chefarzt der Schmerzklinik in Stassfurt, werden wir im Interview haben. Ich freue mich schon riesig drauf. Im Sommer möchte ich nochmal dran erinnern, vom 3. bis 5. Juli haben wir wieder unser schönes Fest, unser Festival der Begegnung für psychisch Erkrankte. Ja, lecker essen, viel Information. Wir wollen einfach mal wieder auch lernen, rauszugehen, uns mit Menschen zu treffen, Spaß zu haben, Ruheecken zu haben, Musik zu haben, Informationen zu bekommen. Und da werden wir auch nochmal demnächst ein bisschen mehr drauf eingehen. Ich bedanke mich bei euch. Matze, vielen Dank. Allen noch einen schönen Abend. Ich fand, es war eine coole Sendung.
Mhm. Ja.
Bisschen viel Rummigackerei.
Ja. gehört dazu.
Ja, wir trommeln das ganze Ding jetzt ein bisschen aus hier. Wünsch allen noch einen schönen Abend und Namaste.
Namaste.
Namaste.